Max, wir müssen reden.
Kannst du mir mal das Desinfektionsmittel reichen?
Ja, ich gieße es dir ein. Bei John Oliver habe ich gehört, dass die ersten Leute mit Bleiche gurgeln.
Mit Bleiche?
Ja, also gegen die Viren.
Das ist...
Macht total Sinn, oder?
Don't try
this at home.
Das ist eine irre Sache, gegen wie viele Sachen... Warte mal, ich mache das Mikrofon, dein Mikrofon ein bisschen weiter weg vielleicht. Ja. Wie oft ich davon höre, dass irgendwelche Idioten Leuten empfehlen, Bleiche zu trinken.
Echt?
Das
kommt wirklich vor.
Also scheint wirklich vorzukommen.
Nicht nur in den USA, ja?
Ich weiß nicht, ob es nur in den USA vorkommt. Ich weiß nicht, ob die Bleiche dann auch irgendwie reduziert wird oder sowas. Ich würde ja denken, dass du dann quasi instant tot bist. Aber offensichtlich ist man das nicht. Offensichtlich überleben es Leute und aber es gibt Leute, die, also es gibt, das kommt bei diversen Sachen immer wieder hoch. Also vielleicht ist das eine große Verschwörung der Bleicheindustrie. Dass, hey, wir wissen nicht, verkaufen an irgendwelche Idioten.
Und wie ist deine Bleiche?
Ja, ganz lecker.
Du siehst so blass aus,
so
um deinen Mund.
Wundert mich keine Sekunde lang. Das ist so ein Heilmittel gegen alles.
Ja, also das hat es jetzt so, der Coronavirus hat es jetzt schon
Bleiche
so,
und dann noch ein bisschen
John Oliver geschafft auf jeden Fall.
Und dann ein bisschen Tide Pods hinterher.
Tide Pods, ja stimmt. den Trend, das wissen vielleicht die Hörer vielleicht noch, es gab Tide Pods. Also als Challenge, die Tide Pod Challenge war das,
Leute. War das ein Challenge?
Ich
weiß nicht, ob das wirklich jemand gemacht hat.
Also ich glaube, es gibt Videos, also YouTube ist damit voll.
Ja, aber es gibt Videos von allem.
Also was war das? Waschmaschinen-Pots?
Spülmaschinen-Tabs.
Spülmaschinen.
Oder Waschmaschinen, ich weiß gar nicht.
Waschmaschinen oder Spülmaschinen-Tabs hat man jedenfalls geschluckt.
Okay, auf jeden Fall Dinge, die man besser nicht schlucken sollte.
Ja, aber es hilft gegen Corona.
Ja. Alter, nein, es hilft nicht gegen Corona.
Also diese Panik ist ja auch echt krass. Also es ist, ich finde... Es ist wirklich schwierig, auch über das Thema zu reden und den richtigen Ton zu treffen, weil es gibt halt die Leute, die so total abwiegeln, oh, das ist eine wie die Grippe haben wir, kennen wir doch alles. So, das ist natürlich auch totaler Bullshit, ne? Dann gibt es die Leute.
Ich habe keine Ahnung, wie schlimm das nachher wirklich
ist. Und dann gibt es die Leute, die völlig in Panik ausragen, in den Krankenhäusern, ja, die Desinfektionsdinger aus den Spendern rausklauen.
Ach,
ja, weil die jetzt überall in allen Apotheken schon ausverkauft sind, die Masken überall kaufen, die jetzt die Supermärkte plündern.
Also bei uns an der Apotheke stand ein Schild dran groß. Wir haben kein Desinfektionsmittel.
Ja, ja. Also es ist also die Leute drehen völlig am Rad.
Ja, teilweise. aber es ist so selektive Hamsterkäufe. Also es hat so ein Freund von uns, der hat aus Fotos geschickt aus Frankfurt, wo dann halt irgendwie bei Aldi die Nudelregale leer sind, aber nur die Nudelregale und auch nur die billigen Nudeln.
Ja, aber das liegt natürlich daran, dass du Nudeln kannst du halt sehr, sehr lange aufbewahren, ne? Und kannst du sehr lange leben.
Aber würde ich, ich wollte Hamster kaufen, aber jetzt gibt's nur die Nudeln, die 8 Cent teurer sind. Na gut, dann lass ich's halt. Also das ist so, was ich so nicht so verstehe. Das ist aber ich muss sagen,
es geht ums Überleben, Max.
Wir wollten eigentlich noch Ende März jetzt so mal für eine Woche vielleicht wegfahren, hatten wir uns überlegt.
Ach, Italien soll schön sein.
Bietet sich gerade. Das war tatsächlich, weil so ein bisschen ist es ja auch. Wir hatten überlegt Mallorca einfach ganz simpel. Aber Diana probiert immer zu vermeiden, ein Flugzeug zu fliegen, oder wir probieren es beide zu vermeiden. Ich hatte jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einmal noch nach Mallorca hin und wieder zurückfliege, aber okay. Da stand tatsächlich im Raum, da fährt ein Nachtzug hin nach Italien, das wäre eigentlich ganz gut gegangen, dann hätte man schön irgendwie ein paar Tage in Italien verbringen können, aber jetzt sind wir so ein bisschen davon so, war es zumindest so eine Zeit lang so die Überlegung, naja, sollte man das jetzt wirklich machen, weil nicht, dass man dann irgendwie, aber lass das dann irgendwie plötzlich dich in einer Quarantäneregion sein und dann kannst du irgendwie da nicht wieder weg und dann sitzt da irgendwie für 2 Wochen fest oder sowas.
So schöner in Mallorca festzusitzen als hier.
Ja, nein, nicht, wenn man hier irgendwelche Verabredungen hat und
Ich habe das gleiche Problem, ne? Also ich bin ja, Donnerstag fliege ich nach Indonesien und bin dann erstmal auf Bali. Es gibt es übrigens schon jetzt, also es gibt jetzt zwei Fälle, jetzt erst, vor kurzem, in Indonesien. Einer davon in Bali, auf Bali. Aber ja, also da ist es vielleicht noch ein bisschen krasser sogar, weil die halt überhaupt keine Kapazitäten haben, so mit Kranken oder sowas umzugehen.
Okay.
Wobei andererseits, ganz ehrlich, ne, also die persönliche Risiko von Corona ist ja relativ gering.
Ja.
Also gerade wenn du irgendwie jung bist und so.
Wir sind keine, nicht mehr jung. Michi, wir sind nicht mehr jung.
Also in diesem Corona-Kontext sind wir noch jung. Und und die Vorerkrankung.
Für Corona sind wir noch junge.
Genau. Corona sieht uns noch als vergleichsweise jung an.
Ja.
Das ist auch so schmeichelhaft, danke Corona.
Irgendwie auch nett, oder? Ja.
Also ich meine, ich sag mal so, ich gehe davon aus, wenn ich Corona haben würde, wäre es halt so eine normale Grippe eigentlich so, ne? Also so jetzt von Symptomen her. Und deswegen,
die Wahrscheinlichkeit, dass du komplett symptomfrei bist, ist ja auch relativ hoch.
Das ist die Frage, das weiß man nicht. Ne? Es gibt diese Vermutung, dass man das Virus in sich haben kann, ohne dass man Symptome hat. Aber das ist bisher wissenschaftlich nicht bestätigt
Ach so? Okay.
worden. Weil du musst ja jemanden finden, den du testest, der tatsächlich keine Symptome hat. Und
Ach, sonst.
Wer lässt sich testen, der keine Symptome hat. Ne? Also das ist halt so ein
okay.
bisschen Bias
ja,
im
logisch,
System.
Logisch, das macht Sinn.
Und momentan gehen sie noch nicht so weit, dass sie jetzt irgendwie Leute auf blöd testen. So, das passiert eigentlich nicht.
Ne, ich hab heute irgendwie auf Twitter gelesen von jemandem, der ist offensichtlich irgendein Autor und war in Portugal und hat sich da mit einem Portugiesen.
Habe ich auch gelesen im Feld, ja.
Der halt positiv getestet ist, also der es definitiv hat, und der hat dann halt bei der Hotline angerufen, bei der Corona-Hotline, die ihn dann irgendwie
Gesundheit.
Also heute ist Sonntag. Also ja, können Sie vielleicht am Morgen dann beim Ihrem Gesundheitsamt anrufen? Dann hat er beim Gesundheitsamt angerufen, ja, gehen Sie zum Hausarzt, ja, da war ich schon, aber der weiß auch nicht, was er machen soll.
Haben Sie nochmal zu einem anderen Arzt
geschickt? Haben Sie nochmal zu einem anderen Arzt geschickt?
Der hatte aber auch keinen Test.
Der zuerst gefragt hat, ja, sitze ich überhaupt mein Patient? Und da nichts hatte, und der natürlich auch absolut berechtigt gesagt hat, so, naja, kein Wunder, dass die Zahl der getesteten, bestätigten Fälle so gering ist, weil das hätte jeder aufgegeben,
ja,
sich da testen zu lassen.
Und es ist auch so, also erstens, die Testkapazitäten sind relativ gering, deswegen wird das natürlich, wird damit sparsam umgegangen. Und zweitens ist der Test auch nicht wahnsinnig gut.
Okay.
Er produziert unglaublich viel Falsch-Positive. Also vergleichsweise hohe Falschpositive,
okay.
Was wirklich nicht der Sache gut tut, wenn du halt plötzlich eine ziemlich, also du hast dann halt ziemlich schnell diese Base Rate Fallacy drin, also wo du halt sozusagen, oh Gott, Base Rate Fallacy jetzt erklären ist schwierig, aber es ist halt so ein statistisches Moment, wenn du halt irgendwie auch nur eine geringe Anzahl von Falschpositiven in deinem Testverfahren drin hast,
ja,
dann verfälscht das Ergebnis unglaublich, also
okay.
kann das Ergebnis total krass verfälschen.
Okay.
Kann man mal nachlesen auf Wikipedia. Ich habe vergessen, wie man es erklärt.
Und dann würdest du das falsch erklären und es würde eine wahnsinnig geringe Chance auf eine Falsch-Positiv-Rate geben und dann wäre die Erklärung ja schon hinfällig.
Ja.
Keine Ahnung.
Na jedenfalls, auf jeden Fall muss man vorsichtig damit umgehen, mit diesem Test, weil man sonst Gefahr läuft, halt irgendwelche Leute mit Falsch-Positiven zu gehen. Und das hat dann natürlich wiederum Konsequenzen darüber, dass dann halt plötzlich deren gesamtes Umfeld gescreent wird, die ganzen Ressourcen dahin geschmissen werden und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich ist es auch eine okaye Politik, sehr, sehr sparsam zu testen momentan. Also ich höre, übrigens, beste Quelle für momentan Corona-Geschichten ist das Corona-Update von, ich glaube, WDR 5 ist das.
Okay.
Das ist mit, da interviewen die halt jeden Tag momentan den Christian, wie heißt der, Dr. Christian Dingsbums? Drosten, genau, Christian Drosten. Und Christian Drosten ist hier an der Charité und er ist der führende Spezialist für Corona. Der hat, der war derjenige, der das Corona-Bier.
Hättest du halt mal Kurier, hättest du einfach mal Corona-Bier mitbringen können.
Hätte ich auch mal machen sollen, ja.
Das ist, ich glaube, die können es auch gerade gebrauchen. Ja,
also der Drosten hat den, hat das Virus, das Genom entschlüsselt. Das war der das sequenziert.
Was und die wohl davon bezahlt haben, damit das Bier, damit das Virus nach ihnen benannt ist.
Und er ist derjenige, der den Test entwickelt hat tatsächlich.
Okay.
Ja, und er erklärt auch immer sehr, sehr genau, was das möglich ist und was nicht möglich ist und wo die Probleme liegen und wie das organisatorisch am besten gelöst werden muss. Und das ist immer sehr spannend. Also wie gesagt, das sind jetzt irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Folgen schon draußen und das ist jeden Tag so eine knappe halbe Stunde.
Also im Gegensatz zum ganzen Rest der Welt hast du jetzt ein bisschen Ahnung von dem ganzen Thema.
Ja, also ich habe halt diesen Drosten halt, ne, dem höre ich halt zu und der ist halt wirklich der Spezialist.
Okay.
Und der sagt halt, also ich kann nur jedem empfehlen, direkt zur Quelle zu gehen und sich das zu abonnieren. Der hält natürlich alles unter dem, also im Endeffekt sagt er natürlich auch mal, wir wissen einfach noch unglaublich wenig. Yeah. Ja. Also es ist immer, wir sind immer noch am Anfang. Wir werden erst in 2, 3 Jahren, wenn wir überhaupt wissen, was irgendwie wirklich Phase ist und so weiter. Aber zum Beispiel, was solche Sachen wie Fallzahlen angeht, hat er dann halt nicht nur einfach nur die Zahlen, sondern er kann diese Zahlen auch einordnen, kann diese Zahlen einschätzen, kann sagen, pass mal auf Leute, wenn ich die Sterblichkeitsrate berechne, und zwar realistisch, dann lasse ich halt Italien raus, dann lasse ich Iran raus, dann lasse ich China raus, lässt er diese ganzen Länder einfach raus, weil er weiß, dass die Zahlen falsch sind.
Okay.
Nicht stimmen können. Und deswegen werden sie einfach mal rigoros rausgelassen. Und dann kommst du auf eine, zum Beispiel Sterblichkeitsrate, alle reden von 2% irgendwas und X. Und er kommt nur auf eine Sterblichkeitsrate von 0,5 bis allerhöchstens 1%.
Okay. Was jetzt aber, einer von 100 ist schon nicht wenig, ne?
Ja, also bei 1% wäre schon echt krass. Also 0,5 ist schon, es ist immer noch mehr als Influenza, glaube ich, aber es ist schon.
Ich glaube, so den normalen, das sind so irgendwie 0,1 bis 0,2% oder sowas, habe ich gehört.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Also das ist dann einer unter 1000 oder einer unter 500.
Die spanische Grippe, ne? Also die letzte wirklich große tödliche Pandemie, die wir so hatten auf der Welt, die war so bei 2,5.
Okay.
Case Rate. Also das war, und da sind wirklich Millionen gestorben. Ne? Es war dann wirklich so, dass jeder irgendjemanden kannte, der gestorben ist.
Ja, da bist du, das ist schon, das ist 41, ne? Ja, 41 ungefähr.
Ja, also da ist Corona nicht so schlimm, ne? Also wie gesagt, 0,5 bis allerhöchstens 1%, sagt Drosten. So. Und das ist,
Wie heißt der Podcast?
Corona Update.
Corona Update, okay. Ja, werde ich mir vielleicht mal, ja, was soll man machen, ne? Ich habe mir mal eine Fingerbürste, Nagelbürste gekauft, eine neue einfach, damit wir, weil es gehen jetzt massenhaft Videos rum, wo man sich vernünftig die Hände wäscht.
Mhm. Also so Bürste ist wahrscheinlich besser.
Und unter den Fingernägeln sammeln die sich wohl am meisten, also man soll sich einfach eine Bürste kaufen. Und darum, Bürsten kriegt man noch?
Ja. Nicht nach diesem Podcast.
Nicht nach diesem Podcast.
Dann ist alles los, oder? Fanny Bürsten.
Ich habe mich vorher schon
auf Vorrat weggekauft.
Ich habe vorher schon Bürstenaktien gekauft.
Ja. Mm. Naja, jedenfalls meine Sorge ist jetzt eher, dass ich nicht auf Bali überhaupt reingelassen werde.
Yeah.
Weil ich jetzt hier aus einem echt verseuchten Land komme. Ne? Also mittlerweile sind wir bei wie viel? 150?
Wir sind doch alle in Rheinland-Pfalz.
Ja, sind schon mittlerweile wir haben jetzt sogar schon einen in Berlin.
Ein.
Ja, einen getesteten, hallo.
Ja, ja.
Ne, also das ist halt der Punkt. Also die große Frage ist halt, wie viele Leute laufen rum und wissen es gar nicht. Ne? Also das ist immer die große Frage und der Drosten geht davon aus, dass sehr, sehr viele Leute rumlaufen, ohne es zu wissen. Okay. Deswegen kommt er auf so eine relativ niedrige Sterberate.
Okay.
Also wenn du dir zum Beispiel mal Iran anschaust, ne, da hast du nach China die höchste die höchsten Todesfallzahlen, aber eine vergleichsweise kleine Zahl von bestätigten Angesteckten. Ne? Das kommt hin und nur vorne nicht rum. So, weil, also er geht davon aus, dass Zehntausende in Iran rumlaufen und nicht wissen, dass sie das haben.
Okay. Ach, darum sind die Zahlen so falsch, weil die einfach total unterschätzen, wie, also nicht ansatzweise eine Ahnung haben, wie viele Leute mit dieser Krankheit
rumrennen. Genau. Ja.
Okay.
Und also das ist halt auch, wie gesagt, und deswegen weiß man es hinterher erst wahrscheinlich viel, viel später.
Mhm.
Aber es gibt auch noch, also es gibt hier sozusagen, es gibt auf beiden Seiten der Rechnung, also beim Nenner und beim Zähler, große Fragezeichen. Das eine ist natürlich die Anzahl der tatsächlich Infizierten,
ja,
die du nicht weißt. Und das andere ist natürlich aber auch die ganzen Leute im kritischen Zustand, ob die jetzt überleben oder nicht.
Klar.
Ja, das ist auch noch eine Frage. Da
können ja noch einige sterben, die noch am Leben sind, sozusagen.
Genau. Und also es ist natürlich, ja.
Also wir sagen ja nie geratet in Panik, aber jetzt ist mein Gut. Nein, natürlich nicht. Also
wie gesagt, also ich glaube, bei 0,5 braucht sich wirklich kaum jemand. Also mein Vater, ja, wenn den das erwischen würde, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihn das umhauen würde.
Ja.
Aber so, wenn ihr in einem nicht greisen Alter seid, dann braucht ihr euch keinen Kopf.
Dann habt ihr den heutigen Tag überlegt, ihr werdet auch den morgigen Tag überlegen. Und wahrscheinlich,
wenn ihr euch ansteckt, dann ist auch, also, und das ist auch noch so eine Sache, ne? Also es ist, kann darüber streiten, ob es jetzt schon eine Pandemie ist. Manche Leute sagen, es ist eine Pandemie, andere Leute sagen, es wird auf jeden Fall eine Pandemie, aber wie auch immer, es wird eine Pandemie. Also es wird halt überall da sein, es bricht unkontrolliert aus. Und der Zeithorizont ist auch nochmal entscheidend. Das heißt also, wahrscheinlich wird es irgendwann gegen Sommer oder Frühjahr irgendwann absterben, abebben,
yeah,
und dann im Herbst wiederkommen. Ne?
Okay.
Also in der spanischen Grippe war es auch so, du hattest halt irgendwie die erste Phase 2018, wo
1918.
Leute...
Spanische Grippe.
Die spanische Grippe, 1918.
1918, du hast gerade 2018.
Ah nee, 1918, ja. Da hattest du halt auch erstmal sozusagen relativ... Also auch schon einen, sag ich mal, signifikanten Ausbruch.
Ja.
Aber die richtig große, schwierige Welle kam dann halt im Herbst über den Winter dann halt irgendwie, okay, wo dann halt Millionen gestorben sind. Und das heißt, also solche Dinger kommen halt über mehrere Wellen und wahrscheinlich wird im Sommer irgendwie wieder alles cool sein und wir werden das überhaupt nicht mehr darüber reden.
Und dann, wenn es wirklich schlimm kommt und wenn dann die Todeszahlen tatsächlich steigen, dann ist aber kein News-Thema mehr, weil das war ja total früher letztes Jahr.
Genau.
Wie das ja oft so ist, ne?
Ja.
Irgendjemand hat ja auch gesagt, schade, dass Klimawandel keine Pandemie ist. Dann hätten schon alle sich mit Wintermitteln eingedeckt oder was auch immer. Oder?
Ja, die Pandemie ist dann ja vielleicht tatsächlich jetzt gerade sehr, sehr gut für den Klimawandel. Ne? Also jedenfalls in China ist ja echt ganz schön Abgase abgewickelt.
Das finde ich eh mal, also ich weiß jetzt schon bei der, also ich habe an einem Produkt gearbeitet für eine Messe. Die Messe ist abgesagt. Also das ist sozusagen, davon bin ich betroffen. Ich hatte was in China bestellt. Das ist jetzt einfach nicht hergestellt worden, das Produkt, was ich bestellt habe.
Scheiße.
Und ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben so ein Sprint-Review morgen. Egal. Und da sollte nun eigentlich der Kunde kommen. Und jetzt hat aber die Firma, in der entsprechenden Firma, die haben halt ein Reiseverbot bekommen. Und also das ist, das hat...
Jeden Fall unter sich oder?
Einfach vorbeugend.
Okay.
Also es sind ja schon massenhaft, es ist ja die GDC, die Games Developer Konferenz ist ja abgesagt worden, die F8, die Facebook Konferenz ist abgesagt, dass die...
Es sind unglaublich viele Konferenzen abgesagt.
Dass die WWDC wegfällt, das ist...
Leipziger Buchmesse steht auch auf der Kippe.
Also es sind so Massenveranstaltungen, ich nehme an, dass einige Fußballspiele nicht stattfinden werden oder halt ohne Publikum stattfinden werden. Und ich finde das ja eigentlich ganz spannend, was das so auch für einen kulturellen Wandel macht. Also zum Beispiel hast du ja wahrscheinlich schon oft, durch die sozialen Massenmedien, die wir haben, verbreitet sich ja diese neue Kultur auch total schnell. Und so dieses, hast du ja bestimmt auch gesehen, dass sich Leute so mit den Füßen so aneinander titschen, so als
irgendwie der iranische Gruß.
Genau, so als neues Grußzeichen sozusagen, dass man nicht mehr sich die Hände gibt und so. Und ich finde das ja in China, finde ich das ja sauspannend, wo ja Millionen von Menschen quasi unter Hausarrest stehen und ohne die sozialen Medien oder ohne das Internet wären die ja eigentlich so wie die wären ja eigentlich still. Die würden ja eigentlich, also du wirst von denen nichts mehr hören. Und aber durch die sozialen Medien fangen die gerade an, ihre eigene Kultur zu entwickeln. Und das ist, das finde ich total spannend. Da habe ich ich glaube, in New Yorker war das so eine Comic-Story hatten sie gemacht darüber, dass
da, das habe ich auch gesehen, ja.
Dass in China jetzt viele Leute, die halt vorher sehr viel gearbeitet haben, keine Zeit hatten zu kochen, darum quasi ihr ganz, also viele von denen noch nie in ihrem Leben gekocht haben, sondern immer nur irgendwo Essen fertig bestellt haben. Und plötzlich sitzen die ganze Zeit zu Hause rum, können nicht zu essen bestellen, müssen mit den paar Sachen, die sie haben, und das Einzige, was sie wirklich haben, ist Zeit. Und dass sich so Wettbewerbe quasi, oder dass man es auf Social Media damit abgibt, wie man aus den einfachsten Zutaten irgendwelche beklopptesten Essen macht. Also wirklich so mit Schachbrettmuster in Apfel reinschneiden und so. Also so Sachen, die einfach tierisch viel zeitaufwendig sind und so, die unter normalen Umständen keiner machen wird. Aber sie haben halt nichts Besseres zu tun. Und das finde ich eine lustige Sache, wie sich da gerade so eine Kultur entwickelt. Und die, was die zum Beispiel auch machen, ist, das ist wohl in China halt das soziale Essen, also das gemeinsame Essen ist halt sehr, sehr hoch angesehen und ist halt, klar, ist ja hier nicht großartig anders. Und dass die halt das dann per Videokonferenz machen oder per FaceTime oder sowas und sich dann zusammensetzen. Und ich frage mich, wie viel davon nachher kleben bleiben wird.
Das ist halt auch diese Frage, ob jetzt sich endlich solche Sachen wie Telekonferenzen und Telepräsenz sozusagen durchsetzen. Ne?
In Deutschland gibt's Einzelhandelsgeschäfte, die ihren Kunden empfehlen, mit Karte zu bezahlen, damit sie nicht mehr so viel mit Bargeld. Könnte es vielleicht sein, dass die Angst des Deutschen vor Corona dann doch größer ist als die Angst um seine Privatsphäre und er freiwillig auf eine Kreditkarte setzen würde? Weil das ist ja eigentlich ganz angenehm, so mit dem iPhone, wenn du da mit Apple Pay bezahlst, dann ist das ja auch so kontaktlos. Also es ist ja wirklich, du brauchst ja...
Und kontaktlos ist virenlos.
Und kontaktlos ist virenlos, genau.
Und denk drüber nach.
Auch du.
Auch du könntest virenlos sein. Mhm. Das ist interessant. Ja. Das hatte hier irgendwie dieser Semsrott, Nico Semsrott, der ja im EU-Parlament jetzt für die Partei sitzt, der hatte das irgendwie getwittert, dass die jetzt irgendwie doch nicht nach Straßburg fahren müssen, weil sie jetzt erst irgendwie telepräsenzmäßig machen.
Genau.
Und da meinte so, ja, wenn das legal möglich ist, warum machen wir das dann nicht immer so? Ne? Weil es ist halt, alle kotzen im EU-Parlament immer darüber, dass sie halt immer nach Straßburg fahren müssen, alle zwei
Jahre. Ja.
Und
in Zukunft alle EU-Parlamentarier nur per Homeoffice da.
Genau. Jemand stellt dann halt einfach so ein iPad irgendwie vorne hin und dann stellt er dann so eine Rede dann von dort.
Ja, aber es ist, ich glaube, dass das, also bei Gruner und Jahr habe ich heute gehört, dass die wohl eingeführt haben, dass man bis zum Sommer die Mitarbeiter keinen Krankenschein vorlegen müssen, wenn sie krank sind. Weil die Ansage halt ist, man soll halt nur zum Arzt gehen, wenn es wirklich notwendig ist.
Einfach die Hürde zu geringer machen. Ich glaube auch, dass man das auch längst machen kann. Was soll der Scheiß? Die Leute, die Leute wollen, haben ja Bock zu arbeiten. So, warum ist immer alles so auf so Kontrolle? Und
das finde ich, wenn ich krank bin, dass ich erstmal, der kommt. Ich dachte nämlich, das wäre eine Anforderung von den Krankenkassen. Und ich glaube, es ist nach wie vor so. Und die Sache ist einfach die, bis zu 3 Tagen glaubt die Krankenkasse dir, dass du, also das seid ihr die Krankenkasse, das seid ihr nicht der Arbeitgeber, und bis zu 3 Tagen glauben sie dir, dass das, ja okay, der wird schon krank sein, und danach, dann wollen sie den Krankenschein sehen. Also das ist quasi, und ich habe keine Ahnung, wie Gruner und Jahr das jetzt macht, ob die da einfach einen Deal
machen. Was soll der Scheiß, dass man die Millionen von Leuten, die gerade eine Bazillenschleuder ohne Ende sind, halt in die scheiß Wartezimmer schickt.
Unfassbar.
Und wie in die öffentlichen Transportmittel. Was für ein Wahnsinn ist das eigentlich?
Nee, es war, als ich irgendwann im Herbst oder im so November oder sowas krank war, waren halt viele andere Leute auch krank. Und ich wusste, dass ich halt am besten gehe ich eine halbe Stunde, bevor der Arzt aufmacht, hin, weil ansonsten sitze ich da 3 Stunden rum im Wartezimmer, weil Ärzte sind ja auch aus irgendeinem Grund, jetzt habe ich einen Arzt, der hier ist gleich 3 Häuser weiter, und die schaffen das, die haben, da habe ich gesagt so, hey, da war ich krank, dann, ja, dauert so eine halbe Stunde, okay, dann gehe ich nochmal nach Hause, und dann hat die mich noch angerufen, hey, wart ruhig noch eine Viertelstunde, das dauert ja noch ein bisschen. Es gibt solche Ärzte, die oder Sprechstundenhilfen, die das in der Lage sind. Normalerweise sagen die, ja, also gerade auch wenn du krank bist, dann, du siehst, der Warteraum ist voll, da sind 20 Leute drin, die sollten ja Erfahrungs, das muss ja ein relativ simples, also könnte man ja auch eine Software für bauen. Irgendwie, du kriegst eine SMS so, hey, es sind noch 3 Leute vor dir oder
das
so.
Ist das ist der Punkt, das warum würde ich mir auch übrigens keine, immer irgendwie so zögere, mir halt einen Flu-Shot zu geben, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn ich
also Flugshot habe ich jetzt gemacht. Also
wenn ich mich in die, wenn ich mich alleine in das scheiß Wartezimmer mache, dann erhöhe ich einfach schon die Chance irgendwie.
Dann mach mal beim nächsten Mal ein bisschen früher den PMR, dann gehst du hier noch vorbei. Da bin ich reingegangen und die hat gesagt, okay, komm mit und klack, fertig und dann war ich raus. Das hat 4 Minuten gedauert.
Ja, aber ich musstest du da nicht im Wartezimmer.
Nein, ich bin rein. Die hat gesagt.
An den anderen Patienten vorbei oder was? Oder wie?
Nee, das hat die Sprechstundenhilfe gemacht.
Ach so, okay.
Das, so eine Kleinigkeiten kann ich auch selber. Und das ist, also, und ich glaube, das ist relativ üblich. Also in den USA ist das ja so, da kriegst du bei Walgreens, also da kriegst du quasi so wie bei DM. Kriegst
also
du
muss das auch sein. Also,
ja, so sollte
weißt
es sein.
So, ich will nicht zum Arzt für so einen Scheiß, echt.
Das war bei Facebook war das so der Hammer.
Ich möchte das Ding in meinem fucking Briefkasten haben, damit ich es mir selber setzen kann.
Das wäre tatsächlich das.
Ohne Scheiß. Warum schmeißen die nicht jedem so ein Ding in den Briefkasten?
Ich weiß nicht, ob ich mir das trauen würde, mir selber so eine Spritze reinzudrücken, weil die muss auch ins Muskelfleisch, das hat er mir gesagt und sowas. Das muss, also muss schon ein bisschen gezielt sein.
Dann aber, noch aber, einen Link zum YouTube-Video dazu.
Ja, aber das wollte ich gerade auch so sagen. Aber das ist auch so, da könnte man dann anfangen mit Telemedizin. Also warum, wenn ein Arzt mir sagt, hey, du bist wirklich krank, halt mal Ruhe, trinke viel, schlaf viel, was man halt bei so einer Erkältung sagt, ich schreibe dich krank, warum kann ich das nicht per Skype machen? Hm. Warum muss ich da persönlich für anwesend sein?
Ja, ja.
Und das wäre…
Ja, halt um uns zu untersuchen, also das ist ja der Punkt, du erzählst die Symptome, ne?
Ja.
Gut, und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn diese Symptome jetzt einfach irgendwie relativ eindeutig sind, dann ist gut, leg dich ins Bett und schlaf, ja? Aber, im Zweifelsfall willst du halt einfach nochmal die Lunge abhorchen. Ob da halt irgendwie zum Beispiel eine Lungenentzündung sich anstand.
Okay, ja, ja. Also wenn,
weil dann ist halt, ne?
Wenn da das Risiko besteht, okay, meinetwegen. Aber, ich habe das, in Deutschland ist es, glaube ich, verboten, dass dir ein Arzt eine Diagnose gibt, ohne dich persönlich gesehen zu haben. Und das macht Telemedizin quasi unmöglich. Also das ist ja einfach legal nicht machbar. Und ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich weiß, das war, ich habe irgendwann mal 2014, bevor ich zu Facebook gegangen bin, habe ich interviewt mit verschiedenen Firmen und da war unter anderem so ein Medizinladen dabei. Keine Ahnung, ob sie noch gibt. Ja, was ich erzählen wollte, die haben gesagt, dass eines ihrer großen Probleme ist halt, sie würden gerne so Telemedizin machen für bestimmte Sachen. Also in dem Fall war es, Hautkrebsdiagnose. Also machst einfach mit deiner Kamera, machst ein Foto von dem Leberfleck, den du für potenziell gefährlich hältst. Und das kann man wohl relativ gut machen. Dann auch einfach, da reicht eine iPhone-Kamera total aus, um dann eine halbwegs gute Entscheidung zu treffen. Das heißt natürlich nicht, dass du noch andere Leberflecken hast, bei denen es dann nicht so gut ist, aber die hatten halt das ganz große Problem, musst halt irgendwie bei dem Arzt vorstellig werden und dann dabei verlierst du natürlich schon mal so und so viele. Und das ist natürlich tatsächlich auch die Frage. Also ich meine, wenn ich jetzt so dieses, wie viel Hürden stelle ich den Leuten in den Weg, um das zu machen? Und gerade sowas wie so ein Leberfleck ist ja auch gerne sowas, wo man, den sollte ich mir mal checken lassen. Und dann 5 Jahre später, habe ich immer noch nicht checken lassen, dann ist es vielleicht zu spät, ja. Und insofern würde es da vielleicht total viel weiterhelfen, einfach zu sagen, naja, okay, dann erlauben wir das halt. Hier ist die App, geht total schnell. Ja, wir haben eine gewisse Fehlerrate dadurch, aber immer noch besser als gar keine Diagnose, was halt bei sehr vielen Fällen einfach wahrscheinlich passieren würde. Und das finde ich, und ich glaube auch sowas wie, sind Ärzte untereinander vernetzt in irgendeiner Form?
Die gehen zu Ärztekongressen.
Diesmal nicht, weil sie alle ausfallen.
Wahrscheinlich. Ja.
Aber
sind also ein Stück weit weniger vernetzt.
Aber das ist sowas, was ich mich auch gefragt. Also es gibt natürlich meldepflichtige Krankheiten, aber es muss ja nicht immer gleich. Es würde mir ja schon reichen, wenn mein Arzt mir sagen kann, Also dieses Jahr war es so, ich hatte ewig lange Husten, ich war ewig lange richtig krank und sowas. Und ich dachte, ich hätte nur eine kleine Erkältung und der Arzt hat mich halt so, ich bin halt zum Arzt gegangen und der hat mich, und ich habe gesagt, ja, ich war jetzt irgendwie, ich bin jetzt seit fast einer Woche, bin ich jetzt hier aus, ich dachte, es wäre nur eine Erkältung und es geht schnell vorbei, aber ich fühle mich immer noch elend, es geht mir immer noch dreckig. Und dann, dann beschreibe ich sie mal bis Ende der Woche krank. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich, keine Ahnung, mal gucken. Und dann war ich noch 2 Wochen krank oder sowas. Also das war, ich bin dann wirklich noch lange krank gewesen. Und der hat mich so ein bisschen so, der war nett und alles und so, aber ich hatte so das Gefühl, dann schreibe ich den halt länger krank, wenn der Simulant halt will unbedingt, so nach dem Motto, der hat einfach keinen Bock zu arbeiten. Und dann kriegst du halt später irgendwann mit so, ja, es geht gerade rum. Das ist halt eine irgendwie besonders schwere grippaler Infekt. Es knallt halt mal gut rein. Leute sind gerne mal ein bisschen länger außer Gefecht. Und das sollte doch möglich sein, dass die diese Informationen untereinander sammeln und austauschen. Und irgendwie, dass das und gerade jetzt mit sowas wie diesem Corona-Zeug, dass man dann anfängt, auch nach Symptomen vielleicht schon vorher, da könnte man ja statistische einfach so, ich habe besonders viele Leute, die Kratzen am Ohren haben plötzlich oder sowas, was vielleicht gar nicht damit direkt im Zusammenhang gesehen wird, dass man einfach so Informationsmaterial sammelt. Wir reden die ganze Zeit davon, von diesen ganzen Daten.
Ja, aber ganz ehrlich, gerade im Gesundheitsbereich ist die Zusammenführung von Daten halt extrem reglementiert. Wenn ich mir anschaue, die Ärzte, in denen ich bin, ne, also was die da teilweise für Computersysteme haben, das ist so.
Ja, ja.
Alter Schwede. Du glaubst gar nicht, dass es das noch gibt. Ja, also womit die da arbeiten, das ist unglaublich. Und das ist überhaupt nicht vorstellbar bei den meisten. Also es ist egal.
Aber es ist, ich finde das so irre, dass das so.
Ja, gerade im Gesundheitsbereich, das ist halt das Interessante, ne? Also Gesundheitsbereich ist halt in dieser Hinsicht ja total spannend, weil es ist halt beides, ne? Es sind erstens super sensible Daten.
Ja. Yeah.
Es gibt praktisch keine sensibleren Daten als die Daten über deinen Körper, sag ich mal, ja. Und zweitens ist es wahrscheinlich der Bereich, in dem die Zusammenführung von Daten wahrscheinlich am, Gemeinwohl wichtigsten ist, ja. Also effektivsten ist, ja. Also irgendwelche Diagnostiken, irgendwelche Genanalysen und so weiter und so fort, das alles zusammenzuschmeißen. Und dort die Korrelation rauszuziehen für alle möglichen Dinge, ist langfristig wahrscheinlich eine unglaubliche Quelle für wichtige Erkenntnisse und Medikamentenentwicklung und Therapieentwicklung und hast du nicht gesehen. Es gibt gedachte Träume haben sich so ein bisschen zerschlagen. Also die Idee zu sagen, okay, wir sequenzieren jetzt einfach mal dein Genom und dann machen wir irgendwie Medikamente, die halt speziell für deinen Körper oder sowas irgendwie optimiert sind. Diese Art von Forschung, die hat bisher wirklich sehr, sehr überschaubare Ergebnisse geliefert.
Immerhin weiß man, dass man weiter forschen muss.
Genau. Also
ist nicht so einfach. Das reicht noch nicht. Genau. So einfach ist es nicht, wie wir gedacht haben. Es ist komplexer.
Genau. Weiter forschen. Aber dass das natürlich langfristig ein Rezept sein wird, um neue Therapien und neue Medikamente zu entwickeln, ist relativ offensichtlich. Ne? Also und deswegen.
Ich finde das. Ich finde so diese Verdatung gerade von, also zum Beispiel was. Ich habe mir irgendwann so eine Waage gekauft von, damals hieß es noch Nokia, ich glaube jetzt heißt es nur noch Withings jetzt heißen sie alle Nokia. Und das ist halt so eine WLAN-Waage. Das heißt, wenn ich mich da draufstelle, dann schickt die
an. Dann wird WLAN gemessen.
Dann wird mein WLAN gemessen.
Also wie schwer dein WLAN ist.
Dann wird wie viel langsam wird das WLAN, weil ich fette Sau da drin bin. Nee, die schickt halt einfach ihre Daten dann, die schickt mein Gewicht an die Cloud. Und es funktioniert auch super, die kann auch uns hier alle in der Familie auseinanderhalten. Und darüber haben wir festgestellt, dass Call ja jetzt ein bisschen abgenommen hat. Was jetzt. Und das ist jetzt gerade so die Frage, ist das so, ist das schon was, wo die Kinderärztin auf jeden Fall gesagt hat, ja, sollte man mal im Auge behalten. Jetzt behalten wir es halt im Auge. Ich glaube nicht, dass es irgendwie, ich glaube, das wird alles ganz harmlos bleiben. Aber ganz ehrlich, ich wäre nie ein Mensch gewesen, der irgendwie Buch führt darüber, der dann aufschreibt, am so und so vielten habe ich so und so viel und Kolja hat an dem und dem so vielten so und so viel gewogen. Und so kann er sich selber wiegen. Und auch wenn er die Zahlen nicht auf die Reihe kriegt und die nicht vernünftig ablesen kann, was er halt noch nicht so richtig gut kann.
Er hat halt so einen Graph, ne?
Na, ich habe den Graph auch. Mhm. Wenn ich das nächste Mal beim Kinderarzt bin, brauche ich nur die App aufzumachen und kann halt einen Graph sehen, wie viel wiegt das Kind, wie viel hat das Kind von einer Woche gewogen, wie viel hat es vor zwei Wochen, wie entwickelt sich dieses Kind?
Und ich weiß es ja nicht, aber ich würde ja behaupten, dass es bestimmt irgendwie so eine Wellenbewegung so übers Jahr gibt. Also jedes Jahr sozusagen so zum Winter wird man immer ein bisschen dicker und dann zum Sommer wieder ein bisschen dünner. Und
also bei mir ist es einfach nur so ein...
Ich bin immer weiter größer.
Was natürlich total bescheuert ist, ich glaube, das haben sie jetzt abgeschaltet, aber eine Zeit lang hat er mir dann irgendwelche Push-Notifications. Mir schickt er halt dann immer irgendwie, wenn ich mich draufgestellt habe, so, hey, ja, du bist ja an deinem Zielgewicht, bist ja ein bisschen näher dran, gib dir mal weiterhin viel Mühe und sowas. Und als Kolja sich gewogen hat, hat er dann halt so, Gott, du hast schon wieder zugenommen. Also langsam musst du echt mal, und ja, ihr könntet aus den Daten, die ich über dieses Kind eingegeben habe, feststellen, dies ist ein Kind und er wird schwerer werden, weil er ist ein Kind und das ist gut so.
Dabei denken die noch nicht.
Ne? Und das hat offensichtlich bei der entsprechenden, bei dem Product Owner, der das da alles spezifiziert hat, soweit haben die nicht gedacht, dass ich da eventuell auch ein Kind draufstellen könnte.
Ja, und dass Kinder wachsen.
Und dass Kinder, und dass das auch gut ist, dass die wachsen und dass man ihnen vielleicht nicht sagen sollte, dass sie die Diät machen sollten.
Das ist echt geil, ja. Oh Mann, ich frage mich auch echt, was für Dullis solche Produkte machen. Naja.
Die wissen halt, was 95% ihrer Kundschaft sind und für die optimieren sie es halt und den Rest macht man vielleicht irgendwann mal später. Ich meine, ich weiß ja, wie sowas läuft und so, das ist ja, ist jetzt, du denkst halt nicht, und ich finde es auch gut, dass man nicht von vornherein.
Aber Kinder sind doch kein Edge Case.
Also aus ihrer Perspektive offensichtlich doch schon. Ja, du hast recht, sie sollten kein Edge Case sein und ich finde auch, man hätte einfach mal sagen sollen, ja, jemand, der unter 20 ist, taucht halt einfach nicht auf. Der kriegt halt einfach diese Push-Notifications nicht so, oder vielleicht auch mal generell drüber nachdenken. Ich meine, das hat ja auch nichts mit Kindern zu tun. Nehmen wir mal an, du hast irgendwie Krebs und deine Waage sagt, juhu, schon wieder 5 Kilo abgenommen. Das ist halt, vielleicht sollte eine Waage einfach nicht solche Annahmen treffen.
Vielleicht sollte eine Waage einfach mal die Schnauze halten.
Vielleicht sollte eine Waage einfach sagen, du wiegst so und so viel, hast das abgenommen und das neutral alles machen. Fertig, ja. Vielleicht hätte man es auf der Art eher besser hinkriegen können. Bei mir habe ich jetzt ein Zielgewicht angegeben, insofern ist es okay, dass er halt sagt, probier mal ein bisschen abzunehmen. Ich habe so das bei so diesem ganzen Gesundheitszeug, das finde ich auch sehr frustrierend, weil das ist halt auch so eine Branche, die halt, glaube ich, extrem, also so Hausärzte, ich glaube, es gibt kaum was Technik-Averseres als Hausärzte, vielleicht noch Deutschlehrer, aber darüber hinaus hat sich das schon fast, glaube ich. Und da wäre, glaube ich, viel zu holen. Also da wäre, glaube ich, viel machbar, dass man auch, also ja. Und dass die dann zum Beispiel auch per Fernwirken nur so, dass man halt viele Sachen auch selber rauskriegen könnte. Und naja. Und in China siehst du halt diese Drohnen, die hoch und runter fliegen und die Temperatur automatisch messen und hier hast du einen Hausarzt, der nicht mehr in der Lage ist, irgendwie hat Fieber.
Aber bevor die Stimmung hier zu gut wird, dachte ich mir, gehen wir nochmal zurück auf die Welt und ich finde, also wir müssen nochmal über Hanau reden.
Ja, das müssen wir.
Also ich muss sagen, Hanau hat mir so ein bisschen den Rest gegeben. Also als das passierte,
ja,
das war für mich, es war halt echt krass. Also ich hab da echt fast so die, also wir hatten ja in der Folge davor über Rechtsradikalismus gesprochen, also ja. Wir hatten eigentlich über die AfD gesprochen, hauptsächlich über Thüringen und die Situation. Aber das war jetzt nochmal, also der gewalttätige Rechtsradikalismus, die Nazis da draußen, das wird ja mittlerweile zu einem Problem, das uns wöchentlich beschäftigt, im Schnitt. Also von irgendwie Bomben an Holocaust-Gedenkstätten über mal wieder einer rechten Terrorzelle, die aufgedeckt und verhaftet worden ist, bei dem sie Waffenlager und einen Krieg und einen detaillierten Plan zur Anzettlung eines Bürgerkriegs.
Wie viele Tage war das vorher?
Das waren wenige Tage vorher. Ja. Wie sie einen Bürgerkrieg anzetteln wollten, über solche Dinge wie UNITA oder irgendwelche rechtsradikalen Netzwerke in einer Bundeswehr, über natürlich Halle und all die anderen Morde, die stattgefunden haben, die Vertuschung von den NSU-Akten, dies, das. Also im Endeffekt, wir haben es mittlerweile, also wir haben es halt wirklich mit einem so riesigen Problem an rechtsradikaler Gewalt in diesem Land zu tun, von dem ich echt nicht gedacht hätte, dass wir es haben. Also selbst meine pessimistischsten Prognosen werden in der Hinsicht immer wieder immer wieder kaltgestellt. Und wenn du dir anschaust, was ein einziger Mensch machen kann, was wir in Hanau gesehen haben, ne, dann alter Schwede, wir haben echt so ein riesengroßes Potenzial. Und die Leute raffen es immer noch nicht. Und
nee, wollen es auch nicht raffen.
Ja.
Das ist das, was mir so dieses, wie solche Anschläge im politischen Tagesgeschäft eingepreist werden. Also wie von interessierten Seiten das relativiert wird. Was ich gelesen habe, jetzt durchaus auf Facebook, so, naja, aber so diese, was die Flüchtlinge hier alles machen, darüber redet mal wieder keiner. So, okay, was hat das damit zu tun? Nichts, aber außer dass es dann ganz offensichtlich von einem stark ausgeprägten Rassismus zeigt. Und halt dein dringenden Willen, einen rechtsradikalen Anschlag kleinzureden. Und
du musst mal auch denken an linke Gewalt, ne? Also das Beispiel, das Bundesterrorzentrum, das wir jetzt eingerichtet haben, ne, die untersuchen jetzt zum Beispiel Aufkleberaktion. Da hat nämlich Leute vom Peng-Kollektiv haben Aufkleber auf Werbung von Bundeswehrplakaten gemacht. Ja. Und das ist jetzt auf, das klären die jetzt aber auf beim Terrorzentrum.
Ja, die haben halt Wichtigeres zu tun als hier.
Und irgendwo war das, wo war es, im Verfassungsschutzbericht oder sowas, irgendwie, da wurde das auch genannt als eine gewaltförmige Aktion.
Gewaltförmige
Aktion. Gewaltförmig, ja.
Aha.
Also, ich meine, okay, wir haben halt offiziell 500 untergetauchte, gewaltbereite Neonazis, von denen wir nicht wissen, wo sie sind und was sie tun und was sie vorhaben.
Aber wir haben auch eine unbekannte Zahl an Aufklebern, die eventuell auf Bundeswehrplakaten landen.
Genau, und wer weiß, wer noch Aufkleber auf Bundeswehrplakate macht. Weil das ist die wirkliche Gewalt. Darum müssen wir uns wirklich mal kümmern. Ich meine, man möchte diese Menschen schütteln. Nein, man möchte sie nicht schütteln. Man möchte sie einfach fucking aus ihrem fucking Job entfernen. Die haben nichts zu suchen. Die haben in keinem Job mehr was zu suchen. Die haben einfach gefälligst zu Hause zu bleiben und zu warten, bis sie an Corona sterben.
So. Aber das sind, ohne diese Leute zu kennen, unterstelle ich einfach mal, das sind ja die Strukturen, die das so fördern. Das heißt, wenn du die nach Hause schicken würdest und sagen würdest, ihr arbeitet nie wieder bei uns, dann würdest du jemand anders hinsetzen, würde der exakt die gleiche Aufgabe kriegen. Und ich meine, irgendjemand hat das ja entschieden. Und das ist was, wo bei mir langsam so die Frage, ist das noch Inkompetenz oder ist das schon Unterstützung?
Ich habe nämlich nochmal nachgedacht.
Okay.
Und nach unserem Podcast hatten wir auch über Bürgerlichkeit geredet.
Ja.
Und ich hatte nochmal über den Fall Maaßen nachgedacht.
Ja.
Weil Maaßen ist das ja so. Bevor mit Maaßen so ein rechtsradikaler Twitter-Troll wurde, war er Präsident des Bundesverfassungsschutz. Und da stellt sich ja die Frage, ob seine Kollegen, Leute von anderen Diensten und so weiter und so fort, ist denen das gar nicht aufgefallen, dass das Rechtsradikaler ist, ja?
Nee, der war ganz normal.
Und wenn genau du dir angeschaut hast, damals die Debatte, als sozusagen viele seinen Rücktritt forderten und Seehofer ihn mit ja so krass verteidigt hat.
Ja.
Das war nicht nur Seehofer, sondern das waren ganz, ganz viele andere Leute, auch aus diesem ganzen Geheimdienstmilieu, die alle für Maaßen ihre Hand ins Feuer gelegt hatten. Mhm. Und auch international, irgendwie hier von wegen, ja, ganz große Kompetenz und so weiter und so fort. War das dein Glas? Na, ist egal.
Ja.
Und
jetzt hast du auch Corona. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen
also, Leiche. Und da frage ich mich halt, ja. Wo kommt diese Diskrepanz her? Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass Maaßen seine Ansichten so lange im Dunkeln gehalten hat und erst jetzt sozusagen sich irgendwie auf Twitter radikalisiert. Also das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Hm. Viel wahrscheinlicher halte ich, ist, dass er schon immer so war und diese Sachen halt intern immer schon so geäußert hat. Und dass sie aber nicht als problematisch angesehen wurden, sondern als Ausweis seiner Kompetenz.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
Ja, aber...
der Bundesverfassungsschutz ist im Wesentlichen von Rechtsradikalen unterwandert.
Ja, oder er ist
ein Verein
von Rechtsradikalen. Nee, und da bin ich nochmal auf diese Idee von Bürgerlichkeit gestoßen.
Ja.
Ne? Weil nämlich die Leute, die das sind jetzt teilweise die gleichen Leute, die ihn damals so verteidigt haben, unter anderem zum Beispiel Seehofer, die jetzt ihn öffentlich kritisieren. Und jetzt sagen so, ja, also das geht ja gar nicht, der Maaßen und so weiter und so fort. Und da fragt sich, da frage ich mich, ob es halt wirklich so ist, dass sie jetzt erschrocken sind über seine tatsächlichen Ansichten oder ob sie erschrocken sind darüber, dass er sie öffentlich äußert. Und das wäre für mich die signifikante Unterschied zwischen, sag ich mal, der Bürgerlichkeit und Rechtsradikalen. Ist, dass die Bürgerlichen die Nase rümpfen über die Rechtsradikalen, sowas sagt man doch nicht laut.
Ach, nee,
das ist für mich die, das ist eine mögliche Definition von Bürgerlichkeit, ist sozusagen die Selbstzurücknahme, das nach außen, den Anschein nach außen hin wahrend, ja, aber im Endeffekt so weiter und so. Und wo man das jetzt gerade am allerbesten sieht, ist in Griechenland. Weil wir kennen alle diese ganzen Sprüche aus der AfD, ja, irgendwie mit wohldosierter Grausamkeit, die man jetzt anfangen müsste. Man müsste auf die Flüchtlinge schießen, man müsste einfach die grausamen Bilder aushalten und solche Sachen, ne, die da irgendwie von der AfD halt immer wieder als Grenzüberschreitung in den Diskurs angebracht würden. Aber es ist exakt das, was gerade passiert. Mhm. Jetzt sofort hier. Und zwar in unserem Namen, und zwar im Namen der EU, im Namen von uns allen.
Im Namen der Menschenrechte.
Im Namen der Menschenrechte, im Namen von nationaler Souveränität, what helps you. Aber auf jeden Fall jetzt gerade in Griechenland, in Lesbos, passiert genau das. Und da fragt, und das ist genau das ist genau der Punkt. Wir zeigen, das ist die Bürgerlichkeit, wir zeigen auf die AfD, sowas sagt man nicht. Sowas tut man nur.
Das
tut man nur und man tut es natürlich, ne, mit einem nach außen hingetragenen, ja, es ist natürlich tut uns das im Herzen weh, wenn wir jetzt auf diese Flüchtlinge schießen.
Das muss sein.
Aber wir müssen ja auch unsere Grenzen sichern. Das ist Bürgerlichkeit.
Ja.
Und die AfD und Maaßen, der einzige Unterschied zur Bürgerlichkeit ist, dass sie es aussprechen.
Also, ich glaube, also das also das will ich ein bisschen zerlegen. Ich glaube auch bei so jemandem wie Seehofer, da spielt auch eine Menge so rein. Der hat ja seine Seilschaften, seine Netzwerke, so seine Unterstützer und da wird Maaßen wird dann Unterstützer und der wird so als einer von uns angesehen wird und darum ist er halt geschützt worden, solange wie er ein Teil des ganzen Spiels war und jetzt in dem Moment, in dem er nicht mehr Teil dieses ganzen Spiels ist, sondern vielleicht sogar ein bisschen gefährlich ist, da wird er halt angegriffen. Ich glaube, das hat
viel machtpolitische
Gründe. Ich glaube, das hat viel, viel mehr mit opportunistischen machtpolitischen Gründen zu tun als mit allem anderen. Ich glaube,
das spielt sicherlich
auch. Ich glaube aber,
aber Maaßen ist noch in der Union, ne? Also er ist nicht in der AfD, er ist immer noch in der Union.
Naja, die Union hat ja auch wirklich, die hat ja auch wirklich Dreckecken. Oder man könnte vielleicht auch sagen Dreckteile. Also das ist ja, ich glaube so dieser dieser verbrämte dieser Konservativ-Rechtsradikalismus, so dieser, der eigentlich nur zu faul ist, um Bomben zu werfen, und durchaus auch vorhandene, dieser Rassismus, der ja auch durchaus in der CDU, also nicht nur in der CDU, aber auch in der CDU, also ich meine, ich glaube, die CDU ist schon, hat schon auch lange Zeit lang sehr stark mit Rassismuswahlkampf gemacht. Also diese Kinder statt Inder und sowas, diese ganzen Debatten, das ist ja was, was man heute eher bei der AfD vermuten würde. Also insofern.
Das stimmt, aber wobei, ich sag mal so, ne, das ist tatsächlich interessanterweise ja ein Ausreißer. Das war ja die Roland Koch damals, im hessischen Wahlkampf. Klar kommen solche Sachen immer wieder vor. Aber was die Union eigentlich auszeichnet, ist eine rassistische Politik, ohne einen rassistischen Wahlkampf zu machen. Also, nimm zum Beispiel diese ganze Einwanderungsdebatte, ne? Also soll Deutschland ein Einwanderungsland
sein? Ja. Yeah.
Die Union war es damals, die diese ganze Gastarbeitergeschichte überhaupt ins Rollen gebracht hat. Mhm. Ne? Aber halt gleichzeitig mit dieser Idee, die kommen jetzt hier immer nur so ein, zwei Jahre und dann schicken wir die wieder weg, so zurück nach Italien und dann irgendwie nach Anatolien und so weiter. Und das hat halt nicht hingehauen. Mhm. Ja? Und aber weil dieses Narrativ existierte, hat man halt jegliche Art von Integration aktiv unterbunden. Ne? Also man wollte gar nicht, dass sie sich integrieren, sondern hat alles sozusagen unterbunden. Und bis heute.
Und jetzt wirft man ihnen vor, dass sie nicht vernünftig integriert sind.
Und bis in die 90er Jahre hat man, beziehungsweise eigentlich bis heute, ja, weigert sich die Union anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Ja? Und im Endeffekt, aber niemals würde, also nicht, was das niemals,
glaube, das ist
aber,
nicht
aber,
nur aber
sie würden nicht,
glaub, das ist
aber
das
sie würden nicht, sie würden nicht in den Wahlkampf gehen und sagen so, wir kämpfen gegen Einwanderung oder sowas, sondern sie kämpfen gegen Einwanderung politisch.
Ja. Ja,
aber das ist genau, das ist nicht das Bürgerliche, aber sie sagen es nicht in der Offenheit, weil es ist rassistische Politik.
Na, ja, es, also ich
Bürgerlichkeit ist Rassismus, ohne zum Rassismus zu stehen. Das ist so meine Definition.
Das ist halt dieses, wie kommst du dazu, mich einen Rassisten zu nennen? Bloß weil ich was Rassistisches, klar Rassistisches mache. Also ich finde, das ist so für mich auch an Hanau, was halt hier, glaube ich, hochkommt, ist halt diese
ganz kurz, ich muss das nochmal ganz kurz anfügen, weil das, deswegen ist auch dieser Denkschluss bei den Unionspolitikern, ne, wenn die AfD stark ist, dann bedeutet das, dass unsere Politik nicht rassistisch genug war. Das ist sozusagen die Denkschleife bei den Unionspolitikern, ne?
Ja.
Wenn die AfD hochpoppt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Politik nicht rassistisch genug war, weil sozusagen die rassistischen, keine Ahnung, Gelüste der Bevölkerung nicht befriedigt wurden oder sowas. Aber das ist natürlich totaler Bullshit. Ne? Also.
Ich weiß nicht, ob das nur Bullshit ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen tatsächlich von der CDU ganz gut abgegriffen worden sind, lange Zeit lang, und es jetzt einfach nicht mehr so stark werden.
Jein. Also der Punkt ist, du kannst die Leute mit einer rassistischen Politik nur so und so weit, nur bis zu einem bestimmten Punkt abholen. Ja? Also auch die Rassisten. Weil, wenn du die Wahl hast zwischen jemandem, der rassistische Politik macht und jemand, der rassistische Politik und einen rassistischen Wahlkampf macht, dann gehst du zu dem mit dem rassistischen Wahlkampf.
Ja, also das ist, also ich glaube auch, dass, also ich glaube so, dass dieses, das wieder einzufangen, dass ihnen das nicht gelingen wird. Also das wird ihr eigener Untergang im Zweifelsfall sein, der CDU, weil sie sich halt für, ich glaube, von Teilen der Mitte dann schneller unwählbar macht, als sie Wähler von der AfD gewinnt im Zweifelsfall. Aber, also was ich jetzt an Hanau, dieses Ganze, was dann auch offen angesprochen ist, so, das war ein Anschlag auf uns alles. Nein, das war kein Anschlag auf uns alle. Das war offen Teil der Bevölkerung von diesem Land, ein Anschlag, der ganz klar, also mich oder dich hätte das mit, wir wären höchstens Zufallsopfer dieses Anschlags gewesen, weil uns galt dieser Anschlag nicht. Der galt der türkischen oder ist ja gar keine türkische, der türkischstämmigen Bevölkerung.
Es waren vor allem auch Kurden, es waren verschiedene Nationalitäten, aber
okay.
ich glaube,
der Dunkelhäutige, also es war ein ganz klar rassistisch motivierter Anschlag, genau. Und absolut fraglos. Es ging nach Hautfarbe, es geht nach Aussehen und ich habe das Gefühl, dass es ist besser, als es noch vor wenigen Jahren gewesen wäre, aber es wird auch so behandelt, wie das. Also wir tun so, als würde es uns alle treffen. Wir sagen, oh, das war ein Anschlag auf uns alle. Aber wir wissen genau, dass es kein Anschlag auf uns alle war. Und wir verhalten uns auch dementsprechend. Und diese Menschen sind nach wie vor nicht gleichberechtigt, auch in ihrem Tod nicht. Und sie sind immer noch nicht Teil von uns. Und das ist was tief in der deutschen Gesellschaft drin steckt. Das hat wenig mit der AfD zu tun. Das hat nicht viel mit der CDU zu tun. Und das ist was ich in den USA immer sehr, sehr angenehm fand. Ich hatte eine Freundin von uns, die haben sich jetzt auch ein Haus gekauft in der East Bay und so. Und sie ist halt türkischstämmig, was bedeutet, sie ist in Deutschland geboren, hat ihr ganzes Leben lang in Deutschland gewohnt, hat eine deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, etc. pp. Aber sie sieht halt nicht aus wie ein Deutscher. Und sondern sie stammt halt irgendwie, ihr Großvater hat mal in der Türkei gelebt. Und sie wird auch noch so behandelt. Also sie hat halt irgendwie, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, sie hat halt, wollte heiraten und hat ihren Pass abgenommen bekommen. Nach dem Motto, weisen uns erstmal nach, dass sie nicht mehr in der Türkei gemeldet sind. Und die ist in Kreuzberg auf dem Standesamt gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwo...
Ihr wurde der Pass abgenommen?
Sie wollten ihr den Pass abnehmen. Den deutschen Pass.
Warum? Wie?
Wir haben ja unterstellt, du hast doch garantiert noch eine türkische Staatsbürgerschaft und doppelte Staatsbürgerschaft. Solange du nicht nachweisen kannst, dass du keine türkische Staatsbürgerschaft mehr hast, nehmen wir dir den deutschen Pass ab. Und die Frau sagt halt von sich, sie lebt halt in Kalifornien und niemand kommt auf die Idee, sie irgendwie zu fragen... aber du bist doch Türkin oder sowas. Oder du bist doch Deutsche oder so. Sondern es ist halt, und das trifft natürlich andere Teile, also Südamerikaner trifft das natürlich dann trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Land dann frei von Rassismus wäre oder dieser Staat oder wie auch immer, ist ja gar keine Frage. Aber dass wir bis heute es nicht geschafft haben, diese Menschen zu integrieren, die seit Generationen hier leben und Deutsche sind, und egal, ob es uns gefällt oder nicht, das finde ich, das ist fast das Erschütterndste für mich daran. Dass es halt, dass es diesen,
ich finde es ja schon mal irgendwie ganz gut, wenn wir sie nicht mehr umbringen würden.
Ja, aber diese Gesellschaft macht sich zum Komplizen. Weil wir wissen, dass es kein Anschlag auf uns war. Und weil wir uns dementsprechend verhalten und weil wir es mit der entsprechenden Priorität angehen. Und das geht auch, und das nimmt auch die Linke mit rein. Also es geht ja gerade zurzeit eine Debatte über Rapper rum. Und das halt über Frauenfeindliche, die dann halt wirklich...
Über Flair, aber das war doch diese Diskussion zwischen Shapira und Flair oder also wie heißt Shapira?
Ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber...
Das ist so ein jüdischer Comedian, israelstämmiger Comedian Shapira und der, dem folge ich auch. Genau, wie war das? Achso, ich glaube, es gab irgendwie eine Frau, die hat sich auf Instagram... irgendwie feministisch kritisch über Flair geäußert, woraufhin Flair ihr halt sozusagen echt schlimme DMs hingeschickt hat und Shapira hat das dann irgendwie aufgenommen und...
Nee, öffentlich hat er das gemacht, der hat eine Instagram-Story gehabt, bringt mir die Schlampe und ich gebe euch 2000 Euro oder irgendwie so oder macht die weg und ich gebe euch 2000 Euro oder so. Also das war keine...
Stimmt, das gab es auch noch, das ist dann auch mal...
Vielleicht
war das... Ich glaube, das waren mehrere Geschichten und irgendwie ist das auch eskaliert. Jedenfalls der Shapira hat das dann halt irgendwie so aufgegriffen und daraufhin hat Flair ihm, das hat dann Shapiro dann irgendwie halt weitergegeben, hat der ihm halt so Voice-Messages geschickt, so: Ey, ich bring dich um, ich fick deine Mutter, ich mach dich alle, und wenn ich dafür ins Gefängnis komme, dann gehe ich ins Gefängnis, dann komme ich nochmal raus und dann mach ich die nochmal alle. Und so ein Kram. Also so richtig übel. Naja.
Ja, aber das muss man halt auch sagen. Das ist ein, wenn er weiß wäre, würde ihn das nicht so einfach so durchgehen lassen. Aber das ist, das ist dann doch noch, also das ist dann so die umgekehrte Variante davon. Das wird halt immer so als Lokalkolorit. Ja, diese Türken, die sind halt so, ne? Das ist da
bei den Naturvölkern.
Ich habe keine Ahnung, was er ist, aber vielleicht habe ich jetzt total beleidigt und der.
Ich dachte immer, das wäre Deutscher, aber egal. Ich habe keine Ahnung.
Ist ja keine Ahnung. Nee. Also ja, sicherlich wird er Deutscher sein, aber im Sinne von quasi stämmig, woher denn? Also.
Ich weiß es nicht, ist egal.
Und ja, also ich finde das, also das war so dieses, warum ich dazu gar nichts gesagt habe, weil ich halt auf der einen Seite so, ich wollte nicht so tun, also ich war erschüttert und ich wusste aber gleichzeitig, dass ich nicht erschüttert sein muss.
Mrs. Hanau.
Mit Hanau, ja. Und weil es war total absehbar, dass das passieren wird in irgendeiner Form, und es hat für mich keine Konsequenzen. Und das ist schlimm, dass es für mich keine Konsequenzen hat. Und es hat auch für den, es wird keine schärferen Gesetze deswegen geben. Es wird keine.
Eigentlich ist das, was in Griechenland gerade abgeht, eigentlich schlimmer. Weil, weißt du, so das in Hanau, das war halt so ein Typ, der ja, halt so diesem Radikalisierungsmuster übers Internet gefolgt ist, ne, so Breivik-Style, Christchurch-Style. Aber das, was dort gerade an der griechischen Grenze abgeht, das ist in unserem Namen.
Ja.
Das sind wir.
Das sind wirklich wir.
Das sind keine Nazis. Das sind nicht die anderen, das sind nicht die, auf die wir zeigen können. Das, was dort in Griechenland abgeht, und da ist jetzt gerade einer erschossen worden.
Okay, das heißt.
Von der Grenzpolizei. Ein Kind ist ertrunken, weil die Küstenwache dort auf die Boote eindrischt.
Ja. Die wieder wegschubst am Ufer, ja.
Und momentan sind dort, haben sich Nazis versammelt aus ganz Griechenland, die Boote daran hindern, anzulegen. Und Flüchtlinge, die schon da sind, und Journalisten auch, verprügeln, fertig machen. Das heißt, das sind richtige paramilitärische Horden unterwegs. Polizei greift nicht ein. Das da, was gerade in Griechenland abgeht, that's on us. Da kann sich jeder einzelne Bundesbürger selbst, jeder Europäer kann sich da selbst verantwortlich für fühlen. Und der Punkt ist, und das ist halt das Krasse, es wird keine Lösung dafür geben.
Ja.
Und diese humanitäre Katastrophe, die da jetzt schon abspielt, die wird sich nochmal verschärfen. Klar, man kann ja jetzt auf Erdogan zeigen und kann sagen, Erdogan ist ein Arschloch, der hat jetzt den Flüchtlingsdeal gekündigt und schickt die ganzen Flüchtlinge
rüber. Aber ich meine,
der Flüchtlingsdeal war ja schon immer ein Pakt mit dem Teufel,
ja,
der schon immer die geladene Kanone auf uns gezeigt hat. Und
er hat die Munition, wir haben ihn bezahlt, damit er die Munition, also ich meine, dass der jetzt diese Flüchtlinge als politisches Faustpfand einsetzt, um von seiner, das ist doch, ich meine, wir haben ihn bezahlt, dass er diese Flüchtlinge dann ins Land holt und da uns doch egal wie behandelt.
Ja.
Und Hauptsache, sie kommen nicht zur Grenze.
Es war ein Ablasshandel und der ist jetzt geplatzt.
Nee, der ist nicht nur geplatzt, sondern wir haben ihm die Mittel in die Hand gedrückt, um uns die Knarre an den Kopf zu setzen.
Ja. Also man kann jetzt auf Erdogan zeigen oder nicht, that's not the point. Wir haben uns das selber eingebrockt und das ist jetzt, finde ich, für mich jetzt gerade wirklich der Punkt, wo die EU als Institution und vor allem als Institution, die ja immer von sich behauptet hat, dass sie mehr ist als nur eine wirtschaftliche Zollgeschichte, sondern eben auch eine Wertegeschichte ist, dass wir in Werten verbunden sind. Ich meine, hier Tante hat gerade sehr schön dieses AI-Paper von der EU analysiert. Da wird halt ja genau so argumentiert, wird gesagt so, ja, wir sind hier Europa, wir mögen jetzt irgendwie künstlich intelligenzmäßig jetzt nicht wahnsinnig weit vorne sein, aber wir haben die europäischen Werte, ne? Europäischen Werte, das ist so das, worauf die Europäer jetzt sich voll ein abkeulen bei jeder einzelnen Gelegenheit, dass wir die europäischen Werte haben.
Aus einer Form von Kolonialismus.
Ja, und dann schau mal dort irgendwie an, was dort abgeht an den Grenzen, ja. Und ganz ehrlich, das sind viele Flüchtlinge, ja, keine Frage.
Ja, ja.
Aber verteil die mal auf ganz Europa. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber weil diese Union es nicht schafft, sich auch nur auf ein Mindestmaß an irgendwie Mindestabnahmezahlen von und Verteilschlüssel zu einigen, ich sag dir, geht dieses Ding zu Bruch. Und zwar finde ich mit Recht, ja, wir haben diese fucking EU nicht verdient. Das ist das, was ich daraus ziehe. Wir haben diese fucking EU nicht verdient.
Ja, das ist, also das ist mit diesen, diese Flüchtlinge draußen halten, das geht halt immer nur, wenn das, was sie an der Grenze erwartet, schlimmer ist als das, was sie vorher erwartet haben. Und wenn die Leute aus einem Kriegsgebiet kommen, dann sind die bereit zu sterben.
Weil sie sonst sterben würden.
Und dann musst du sie töten, damit die nicht reinkommen. Und das, darauf wird es hinauslaufen. Und
ja, die sind da am Sterben. Ich meine,
Die sind am Sterben.
Stell dir mal vor, in das Ding, ja, in diese humanitäre Katastrophe, dort, wie die da wirklich im Matsch leben, ja. Die haben ja kein Dach über dem Kopf. Ich meine, lass da mal den Coronavirus reinschlagen. Was geht dann ab? So, ja, dann haben wir aber eine ganz andere Fallsterblichkeitsrate.
Also das ist, und
dann lassen wir sie erst recht nicht rein, ja?
Natürlich.
Dann lassen wir sie erst recht verrecken. Also es ist,
Und wir haben, eigentlich haben wir zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze human lösen kann, das Thema. Man lässt sie rein. Und das wird, also ich sage nicht, dass, also ich, also das wird, ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, ganz und gar nicht, aber ich, also das wird zu politischer Unruhe hier führen, ohne Frage, weil es halt, schon allein, weil du einen Großteil der Bevölkerung hast, die das nicht so gut finden und die dann halt sich dementsprechend dann ihre Meinung Luft verschaffen werden und dann im Zweifelsfall Leute wählen, die das genauso sehen. Das ist die Realität. Ich glaube aber auch, dass du musst halt Leute integrieren, und ich meine, wir sind neulich sind wir durch Kreuzberg spaziert und so, und diese Situation mit der Menge an Polizei, die da um den Görlitzer Park drumherum ist und sowas, die da offensichtlich einfach standardmäßig positioniert ist, und da, wo die Polizei gerade nicht ist, sind trotzdem irgendwelche Drogendealer unterwegs. Und das könnte man, das sind Probleme, die man bereit sein muss anzugehen. Und wenn du den Leuten nicht bereit bist, eine Arbeitsgenehmigung zu geben, dann müssen sie sich halt irgendwelche, dann suchen sie sich, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als irgendwelche anderen Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen. Und dann werden sie im Zweifelsfall legale Sachen machen. Aber wenn du ihnen Arbeitsgenehmigung gibst, dann wird halt irgendwo wieder irgendjemand von der AfD losgehen und sagen, oh, die dürfen arbeiten und wir nicht, und weiß der Teufel was. Und insofern ist das nicht, also ich glaube schon, dass das durchaus eine Herausforderung ist, diese Menschen zu integrieren. Und ja, und ich glaube auch, wenn man jetzt anfängt, Leute ins Land zu lassen, dann werden auch mehr Leute kommen.
Ich meine, ist mal völlig unabhängig davon, ob die Leute, ich stimme dir zu, es ist natürlich ein Aufwand, Leute zu integrieren, und man darf das auch nicht zu klein reden. Aber die sterben da draußen gerade.
Ja, ja.
Ich meine, also, sorry, aber
ich sag nicht, dass man das machen soll. Nein.
Da können wir uns dann Kopf drum machen, wenn wir die erstmal aus diesem Schleißschlamassel rausgeholt haben.
Das ist tatsächlich, aber ich glaube, dass am Ende hilft tatsächlich nur dieses berühmte Fluchtgründe vermeiden, was ja gerne von Rechten angebracht wird, so, wir machen einfach gar nichts, sondern schießen die einfach nach
ganz ab. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Ich meine, dass dieser Krieg in Syrien, also wie der jetzt nochmal eskaliert, es ist unglaublich. Man denkt immer, so alle halbe Jahr denkt man immer, ach, der Krieg in Syrien, ist der jetzt halt mal langsam vorbei oder so, ne?
Nee, der eskaliert noch fröhlich weiter.
Der eskaliert immer weiter. Und dann kommt noch irgendwie, dann kommt Russland und ja, jetzt hier nochmal rein und dann kommt, und dann geht die USA raus und dann kommt die Türkei, juhu, nochmal, ich will auch nochmal reinschießen und alles und Alter, was ist da? Jetzt ist irgendwie, ich glaube, die aktuelle Lage ist irgendwie, dass Russland und dass die Türkei mit Russland abgemacht hat, dass die jetzt ein bisschen stillhalten, damit die jetzt die syrische Armee angreifen, was ich eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil die syrische Armee ist halt wirklich einfach der größte Schlechter schlechthin, ja.
Ich habe keine Ahnung, was da abgeht.
Also es ist unglaublich. Ich meine, allein Russland, ja. Seit sie da dort reingegangen hat, haben viel mehr Leute umgebracht als der gesamte IS in seiner gesamten Existenz, ja. Also Zivilisten, ne?
Okay.
Zivilisten umgebracht. Das ist ein so dreckiger Krieg von allen Seiten, das ist nicht zu fassen. Und vor allem ein endloser, dreckiger Krieg von allen Seiten. Oh Mann, Manometer. Es ist wirklich der 30-jährige Krieg dort. Es ist unglaublich.
Bloß mit besseren Waffen. Ja, das ist, ich. Ja, dann muss man, also dann. Es gibt keine einfache Lösung für dieses Problem. Aber die EU sollte sich eigentlich, würde ich hoffen, dass die Gründungsidee der EU war, dass man sich komplizierter Probleme annimmt und dass die Idee ist, schwierige Probleme auch zu lösen. Und ich sehe es im Augenblick, sehe ich es überhaupt nicht, also ich, also dieses,
also ich würde jetzt gerne irgendwie sagen, die EU sollte tatsächlich reingehen in den Syrienkrieg und das Ding einfach beenden. Wirklich, wirklich mit militärischer Übermacht die syrische Armee in die Knie zwingen.
Ich bezweifle, dass die EU irgend sowas wie eine militärische Übermacht da hätte in dem Bereich.
Ja, gegen die syrische Armee kommen, das ist.
Gegen die syrische Armee, aber die russische Armee ist da drin, da ist die türkische Armee drin.
Die Russen müssten dann natürlich rausgehen, aber ganz ehrlich, die Russen würden das nicht machen. Die würden sich nicht mit der EU oder mit der NATO anlegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht auf eine direkte Art und Weise.
Also ich bin bei bewaffneten Konflikten, hey, schmeißt mal mehr Waffen rein, halte ich für keine gute Idee. Und
ja, es ist auch nicht wirklich durchdacht. Aber es ist, ich denke mir halt irgendwie, irgendjemand müsste mal diesen scheiß Konflikt beenden. Und zwar indem einfach mal klar gemacht wird, was hier Tacheles ist. Weil anders wirst du das nicht hinkriegen, weil das wird immer weiter schwelen, das wird immer weitergehen.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal genau, worum der dieser Konflikt eigentlich geht.
Das weiß doch keiner. Also beziehungsweise jeder hat andere Interessen daran. Also ja. Das ist das Interessante. Also natürlich, Syrien will halt irgendwie die sein Territorium kontrollieren. Die Kurden wollen ihren eigenen Staat haben, der einen Teil von Syrien umfasst. Die Türken wollen die Kurden loswerden und außerdem Einflussbereich in Syrien ausbaldowern. Die Russen sind vor allem mit den Iranern relativ eng und überhaupt mit den schiitischen Militärs, die sunnitischen Staaten, arabischen Staaten sind natürlich gegen die Schiiten, wollen halt den Einfluss von Iran klein machen. Iran will natürlich über Syrien seinen Einflussbereich ausweiten. Die Al-Qaida beziehungsweise IS als Terrororganisation wollen ihr Kalifat, bla bla bla. Also jeder hat dort einen anderen Stake drin, aber alle sind am Start.
Ja, Ja, vielleicht kann man dann einfach wirklich nur das Einzige, was man machen kann, ist die Menschen, die ankommen, denen halt irgendwie sagen, hey, ihr habt schlimmere Probleme gehabt, scheiß drauf erstmal, kommt erstmal hier an und ich finde das ja auch.
Also was vielleicht das Beste und Unblutigste wäre, wenn sich Erdogan und Putin zusammensetzen würden und gemeinsam das Ende von Assad beschließen würden. Aber Putin ist halt Alliierter von Assad, deswegen wird das nicht einfach sein oder wahrscheinlich nicht gehen, aber
also das ist wirklich sowas, wo ich weit, 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 weit davon entfernt bin. Wie gesagt, ich habe nicht mal eine Idee, was eigentlich.
Aber das Problem ist wirklich Assad, der muss weg.
Ich weiß nicht, im Irak dachte man eine Zeit lang, dass hier Dings, wie ist der von?
Hussein,
das große Problem vom Irak wäre und jetzt ist er weg. Und also ich meine, das ist, sowas destabilisiert auch. Also das ist so tragisch, wie es ist. Das ist, ich weiß nicht, wenn du halt so.
Also ich weiß nicht, wie du, also so den Syrien destabilisieren ist so ein bisschen wie ein Ball zum Umfallen bringen.
Da ist was dran, aber wenn du dieses Land voller Waffen hast und diese Menschen, die seit Jahren nichts anderes gemacht haben, viele Menschen, die seit Jahren nichts anderes gemacht haben, als andere Leute umzubringen, ich weiß nicht, wie man die dazu bringt, das einzustellen. Und ich glaube nicht, dass die sagen werden, ah, Assad ist weg, okay, wir gehen nach Hause.
Ach, ich weiß nicht. Du meinst jetzt die
wen auch Armeen. Immer irgendjemand hat was zu irgendjemand hat eine Knarre in der Hand und denkt sich, ha, ich kann meine Position verbessern, wenn ich diese Knarre einsetze. Und da haben gerade sehr, sehr viele Leute eine Knarre in der Hand.
Da haben echt verdammt viele Leute eine Knarre in der Hand. Alle haben eine Knarre in der Hand. Deswegen brauchen wir jemanden mit einer Bazooka, damit alle anderen die Knarren.
Und aus diese der Hand Bazooka. Gehen. Ups, jemand hat mir meine Bazooka weggenommen. Ah ja, gehe ich wieder.
Ich weiß ja auch nicht, aber es ist. Es wird ewig so weitergehen.
Nee, irgendwann wird es vorbei sein. Und, ja, vielleicht geht es ewig weil so weiter. Weil
irgendwann keiner mehr übrig ist, ne? Vielleicht so was ja im 30-jährigen Krieg am Ende war, gab es ja niemanden mehr, der noch irgendwie. Einen Krieg ziehen konnte. So. Es war einfach alles leer.
Ich finde das ja so, Nordirland finde ich ja so dieses, das die haben, also was ist das jemals genau untersucht worden, was die eigentlich genau geändert haben? Die haben da irgendwie 300 Jahre oder 200 Jahre oder wie lange hatten die diese Konflikte und dann unterschreiben die dieses Good Friday Agreement und seitdem ist es ruhig und wir haben Frieden.
Ja, es ist halt einfach, Leute haben sich an den Tisch gesetzt.
Ja, aber das ist, guck mal, ich meine, das ist.
Ich meine, okay, also.
Da ist unter Umständen.
Und Israelis haben sich auch schon tausendmal an den Tisch ja. gesetzt und haben irgendwelche Abkommen.
Und ich verstehe das. Ich meine, da ist im Zweifelsfall, siehst du halt den Typen, der deinen Bruder erschossen hat oder sowas da jeden Tag und muss damit irgendwie klarkommen. Und das ist, also ich verstehe, dass das, also ohne jemals in der Situation gewesen zu sein, aber diese Konflikte, also ja, Israel und Palästina, wenn es eine einfache Lösung dafür gäbe, dann wäre die in den 2000 Jahren vermutlich schon gefunden worden. Und,
ja,
und es gibt halt immer wieder also, neue aber Leute.
Jared Kushner hat doch irgendwie die Lösung.
Ah ja, stimmt, der wird es jetzt lösen. Und es gibt halt immer wieder irgendwelche neuen Seiten, die kein Interesse daran haben, dass der Konflikt gelöst wird. Das ist, glaube ich, so das eigentliche Ding. Das ist halt, es gibt halt es findet sich halt immer noch jemand jetzt mit dem Thüringer Landtag. Irgendjemand findet sich.
Höcke, hast du das gehört?
Höcke tritt jetzt ein.
Höcke trägt es an als Ministerpräsident.
Ja.
Ich sag dir, das ist alles so durchgeknallt. Heutzutage ist die ganze Welt ist so einfach so im Arsch.
Aber dann kann im Zweifelsfall niemand Höcke unterstellen, kann niemand der Bodo Ramelow unterstellen oder der Linken unterstellen, dass die AfD ja in Wirklichkeit Bodo Ramelow mitgewählt hätte.
Ja, mal gucken, im ersten Wahlkampf vielleicht nicht, aber im zweiten, dritten. Mal gucken. Haben sie ja schon mal ihren eigenen Kandidaten nicht mehr gewählt.
Also ich meine, mit Höcke machen sie das, glaube ich, nicht. Ich glaube, also was ich nochmal zu Hanau sagen wollte, ist, wir haben ja das letzte Mal darüber diskutiert, was ist eigentlich Bürgertum, so ein bisschen in Frage gestellt. Und aber wenn ich eins sagen würde, dann ist dieser Typ, der diesen Anschlag da in Hanau gemacht hat, der ist Bürgertum. Der ist, ja, ich meine, ich hab jetzt nur ein paar Bilder von ihm gesehen. Also der sieht halt nicht aus wie der typische Glatzen-Nazi, den man bis vor kurzem unterstellt hätte, solche Anschläge zu machen. Und der Typ hat halt zu Hause bei seiner Mutter gewohnt, hat offensichtlich ganz gut verdient, konnte ja perfekt. Ich habe irgendwie auf Twitter gefragt, ob der mit alter oder deutscher Rechtschreibung sein Manifest geschrieben hatte, weil ich könnte mir vorstellen, der ist so ein FAZ-Leser, der in alter Rechtschreibung schreibt. Und das finde ich so, und der ist halt nicht so der Glatzen-Nazi, sondern dass die... Das
sind ja die heutzutage nicht mehr so.
Ja, offensichtlich. Also,
wir müssen nochmal
über... Das Bürgertum begeht jetzt seine eigenen Morde. Das ist doch auch mal eine spannende
Erkenntnis. Ja, also ich finde ja, man muss ja nochmal über dieses Pattern reden, weil dieses Pattern, was der halt wieder erfüllt hat, ist halt genau dieses Gleiche, was wir halt in Halle gesehen haben, das Gleiche, was wir in Christchurch gesehen haben, ist das Gleiche, was wir in El Paso gesehen haben und es ist das Gleiche, was wir in... Utota oder wie das, wo Breivik war, gesehen
haben. El Paso, das war dieser Schwulenclub?
Nee, El Paso war doch dieses Einkaufszentrum, wo, oder war es El Paso?
Und wir haben den Überblick über die.
Ja, egal, auf jeden Fall, okay. Es gibt dieses Pattern, ja,
ja. Also
dieses Muster. Einzeltäter, der nicht Teil von zum Beispiel so einer Kameradschaft ist oder so, wie das halt so häufig
ja,
ist,
ja.
Ne? Sondern halt eigentlich so ein isolierter Typ, der halt in erster Linie übers Internet sich radikalisiert, also dort halt an bestimmte Ideen kommt, bestimmte Narrative einatmet und dann seine Tat auch gleichzeitig sozusagen sehr, sehr internetanschlussfähig macht, immer ein Manifest macht, also alle diese Leute haben ja ein Manifest geschrieben.
Ja.
Mit mehr oder weniger auch ähnlichen Narrativen, also der große Austausch, dies, das, ne? Und teilweise halt sogar mit Livestreaming, ne? Also in Halle
hat er. Stimmt, das hat der überhaupt nicht gemacht, ne?
Livestreamer hat er nicht. Wahrscheinlich war er nicht kompetent genug oder so, keine Ahnung.
Ist der überhaupt irgendwie, also ich meine, er hat irgendwas online gestellt offensichtlich, sein Manifest da?
Genau, er hat sein Manifest online gestellt.
Wann hat er eigentlich online gestellt?
Gute Frage.
Weil er scheint, also ich würde sagen, also so, zumindest das, was ich bisher gehört habe, war der nicht so über diese üblichen 4chan, Discord, Livestream, Sachen, sondern der war, also zumindest habe ich davon nichts gehört, sagen wir so. Ich habe jetzt auch nicht nachgeforscht.
Ich müsste es auch nochmal nachgucken, also da gibt es bestimmt schon bessere Recherchen zu. Aber zumindest hat er sich an diesen Mustern orientiert, dieses Framework. Genau, er hat einen YouTube-Kanal, er war schon internetaktiv und so. Und es gibt ja diesen Begriff des stochastischen Terrorismus, ne? Irgendwie, also diese Idee. Marina Weißwand hat er jetzt übrigens dann ein Video zu gemacht. Also diese Idee, dass halt man im Endeffekt die Strukturen schafft. Gelegenheiten schafft, Narrative schafft und so weiter und so fort, die halt zu der Radikalisierung beitragen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand aus einer riesengroßen Gruppe, wie eigentlich mehr oder weniger der Menschheit weltweit, halt sich dieses Muster aufgreift und nachmacht. Und das ist sozusagen so eine interessante, also so ein interessanter Weg zwischen organisiertem Terrorismus, wie wir es halt sozusagen klassisch kennen, ne, mit einzelnen Zellen und so weiter und so fort, und dieser Theorie des Einzeltäters, ne? Weil es ist definitiv kein Einzeltäter, weil er ist weder auf die Idee gekommen, weder hat er seine Ideen irgendwie aus dem Nichts geschaffen, noch hat er irgendwie die sozusagen die Patterns erfunden, mit denen er da halt unter seine Morde plant.
Er hat eine Vorlage kopiert.
Genau, er hat eine Vorlage kopiert. Es ist wie ein Meme. Es ist eigentlich wie ein Meme.
Ja,
ne? Also ein Meme ist ja immer, du hast sozusagen ein Standard-Framework, das halt von allen benutzt wird, und dann werden halt nur iterativ irgendwelche Inhalte ausgetauscht und Kontexte ausgetauscht, ja. Und im Endeffekt ist das halt wie so ein SharePick eigentlich, ja. Also diese Art von Anschlag ist wie ein SharePick. Ist wie ein Meme. Und dort ist das definitiv einzuordnen.
Ja, das ist.
Deswegen wäre ich jetzt schwierig, das dem Bürgertum zuzuordnen, auch wenn die Person dem Bürgertum zuzuordnen ist. Das Pattern ist nochmal etwas anderes, was nicht heißt, dass es nicht bürgerlich ist, weil ich glaube, diese ganzen Leute sind irgendwie auch Bürgersöhne, die da irgendwie solche Sachen machen.
Vielleicht, ja. Ja, also was bei mir halt. Nun hatte ich über diese, also zumindest den in Halle,
Das ist wenige Wochen her.
Das ist echt irre, oder?
Beim Herbst oder was, ne? War das irgendwie? Alter, da war ich auch echt ganz schön geschockt. Es sind zwar nur zwei Leute umgekommen, aber ich meine, alleine, dass er da irgendwie in die Synagoge rennen wollte und die da alle abknallen wollte. Boah,
ja, aber das ist auch so. Auch gar kein Hehl draus machen. Also nicht so, das ist so dieses warum antisemitisch? Hast du nicht die Botschaft gehört, dass man gerade gegen Moslems gehen muss, so tun muss, als ob man gegen die Islamisierung, warum bringst du denn?
Nö, das ist überhaupt nicht kein Widerspruch. Große Austauschdebatte, die hat ja beide geframed, ne? Also sozusagen die Moslems sind diejenigen, die uns austauschen, aber die Juden planen das.
Ach so.
Das ist nämlich ein Plan der Juden. Also eigentlich steckt dann nämlich Soros dahinter. Der hat das nämlich alles minutiös geplant, wie die weiße Rasse ausgetauscht wird durch die
Außer Menschen. Bei den israelfreundlichen Rechten, für die das dann einfach nur gar nichts mit dem Judentum zu tun hat, sondern, oder mit den Juden zu tun hat, sondern ausschließlich die Moslems sind die.
Ja, es gibt halt, diese zwei Varianten sind eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich, ne? Bei den einen ist halt Merkel schuld und bei den anderen ist Merkel außerdem noch heimlich Jüdin.
Und bei welchen ist sie Echsenmensch? Echsenwesen?
Ich weiß nicht so genau, wie das mit, ich glaube, sind nicht alle Juden Echsenmenschen irgendwie laut Verschwörungstheorie? Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Echsengeschichte nicht so aus.
Apropos Verschwörungstheorie, ich habe nämlich gehört, dass es gab ja diesen Flat Earther, der mit seiner Rakete da hochgeflogen ist und gucken wollte, ob sie tatsächlich. Er hat wohl sein letztes Experiment hat er jetzt nicht überlebt.
Oh, ist seine Rakete um die Uhren geflogen?
Er ist offensichtlich. Ich weiß nicht wie, ich habe jetzt nicht weiter nachrecherchiert. Ich dachte, es würde größere Wellen schlagen, aber. Größere Wildschlag. Aber ja.
Und die Trauer ist jetzt einmal rund um die Welt.
Rund um die Welt.
Das ist ja die
Flat Earthers, bei denen bin ich mir auch nicht so sicher. Es gibt ja die Flat Earth Society, die auch so sagt, so, there are some of us around the globe.
Ja.
Everywhere around the globe. Oder
Gregor hatte letztens die Verschwörungstheorie geäußert, die fand ich ganz interessant. Jetzt fällt mir der Name nicht an. Wie heißt der Chef der CSU? Markus Söder. Genau, Markus Söder.
Hätte ich jetzt getippt? Irgendwie. Okay. Ja.
Er hatte die Verschwörungstheorie geäußert, dass Markus Söder ein Mensch sei. Also es sei sozusagen, ein Mensch im Reptilkostüm.
Ein Mensch im Bayern-Kostüm. Nee, ja.
Okay. Also da war ich echt irgendwie. Was? Der?
Nee, also komm.
Also der ist doch wohl ganz offensichtlich ein Reptiloid. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Nein, da steckt eigentlich ein Mensch hinter.
Ach komm. Sind wir eigentlich, dass die Reptiloiden jetzt von Menschen teilweise gesteuert werden? Also das geht jetzt wirklich ein bisschen.
Man kommt da echt ganz schön durcheinander.
Ja. Aber es ist, neulich hattest du das gesagt, so von wegen, dass es ja die Leute, warte mal, wie hast du das gesagt? Und das hast du heute auch nochmal irgendwo auf Twitter gebracht, dass es gibt die Leute zwischen den man muss unterscheiden zwischen skeptisch sein, nee, was? Nicht skeptisch sein,
ach so, ja, ja. das war ganz interessant. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel, das kann man vielleicht nochmal placken. Ich hatte einen Artikel geschrieben für die Hohe Luft Philosophie Magazin über Manipulation und über die große Manipulationserzählung, den ich jetzt auch nochmal auf meinem Blog online gestellt habe. Da bringe ich ein schönes Zitat von Niklas Luhmann am Ende. Und dieses Zitat geht halt so, dass Misstrauen, im Endeffekt ist Misstrauen ähnlich wie Vertrauen eine Form von Komplexitätsreduktion. Ne? Das heißt, auch der Misstrauische reduziert Komplexität, indem er einfach allem misstraut. Ne? Und das macht ihn aber von weniger Quellen noch mehr abhängig, was wiederum seine Manipulierbarkeit berechenbarer macht. Und das ist das Interessante. Ne? Also Misstrauen ist halt überhaupt kein gutes Mittel gegen Manipulation. Im Gegenteil, Misstrauen ist eine ziemlich gute Voraussetzung, manipuliert zu werden. Und ich hatte dann letztens mal über das Zitat mit Kati gesprochen, Kati Messmer auf Altreflexion auf Twitter. Und sie forscht nämlich gerade zu Manipulation und, sag ich mal, Medienkompetenz. Wie kann man Desinformation bestinksen? Und sie hatte halt den Verdacht geäußert, dass im Endeffekt die Unterscheidung zwischen Misstrauen und kritischem Denken, ne?
Genau.
Diese Unterscheidung ist, glaube ich, sehr, sehr bedeutsam, obwohl wir sie gar nicht so oft treffen. Ne? Also jemand, der misstrauisch ist, den nehmen wir immer als kritisch wahr, oder beziehungsweise Leute, die misstrauisch sind, nehmen sich selbst als kritisch wahr.
Mhm.
Was aber nicht das Gleiche ist. Misstrauisch sein und kritisch sein ist etwas völlig Unterschiedliches. Man könnte vielleicht sagen, dass der kritische Mensch auch misstrauisch ist gegenüber seinem Misstrauen, sozusagen. Hat halt sozusagen so einen.
Wenn man kritisch ist, muss man bereit sein, auch zu akzeptieren, dass die Welt, die, wie man sie präsentiert bekommen hat, vielleicht doch so sein könnte.
Ja, genau. Also, kritisch bedeutet halt sozusagen, niemals aus der Kritikschleife auszusteigen.
Mhm.
Also bei Misstrauen ist es sozusagen, da kommt der Wissenschaftler und erzählt mir was und ich misstraue dem. Und deswegen habe ich das abgehakt, ja?
Genau.
Das kritische Denken würde sagen, okay, da ist der Wissenschaftler, ich misstraue seiner Geschichte, ich überprüfe sie und misstraue meinem eigenen Misstrauen, ja? Und bleibe in dieser, bleibe in dieser kritischen, in dieser kritischen Schleife sozusagen ständig drin.
Mhm.
Das heißt also sozusagen immer wieder Misstrauen und Metamisstrauen eigentlich sozusagen, ja. Also auch Misstrauen deinem eigenen Misstrauen gegenüber. Vielleicht könnte man das so ausdrücken. Ich weiß nicht.
Vielleicht selbstkritisch bleiben.
Ja, genau. Also ich finde, so Selbstreflexion gehört halt immer mit zum kritischen Denken dazu. Also seinen eigenen Bullshit nicht kaufen, sein eigenes, seinen eigenen Bullshit einfach auch mal kritisch gegenüberstehen.
Aber so erzählt man halt keine Geschichten.
Genau.
Das ist halt, also das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil es ist ja oft so, dass Leute, die halt misstrauen, die haben ja oft gute Punkte, warum sie den Dingen misstrauen. Und das ist ja, das stimmt. Also ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt hier und haben gerade die EU beschimpft, obwohl wir oft auch schon vehement Befürworter der EU waren. Und also dass die EU ja nur irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen bla 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 dient und so weiter und so fort und ansonsten ja ziemlich menschenfeindlich ist. You've got a point. Aber das heißt nicht, dass das will ich jetzt mal wieder Antje Schrupp zitieren. Das Gegenteil davon ist genauso falsch.
Das ist ein gutes, ich finde
das ist sehr gut.
Das ist auch vor allem für kritisches Denken sehr gut. Ne? Also das Gegenteil ist genauso falsch, weil es halt dir den Kurzschluss so schwer macht.
Genau. Ne? Genau. Und das ist halt dieses, dass man mit der Ungewissheit für immer leben muss. Dass man keine Antwort hat und so. Das ist, und dieses halt, alles einfach nur in sich rein, also jeden Scheiß, den man vorgesetzt gibt, einfach nur zu fressen. Klar, das ist sicherlich dumm, aber auch die guten Sachen davon einfach, also alles dann in Frage zu stellen, ist dann auch nicht viel schlauer oder vielleicht sogar genauso dumm. Und ja, und du hast recht, das ist ein guter Punkt, es macht einen noch anfälliger für, weil man hat halt.
Und man kann auch super leicht dazu spielen, ne? Also wenn du weißt, dass die Leute, also und da sieht man ja irgendwie diese ganzen verschwörungstheoretischen Spinner da draußen, die haben ja eigentlich eine relativ, sag ich mal, abzählbare Zahl von Narrativen, zu denen du spielen kannst, ja?
Ja, ja.
Du kannst halt irgendwie, du weißt irgendwie BRD, GmbH, du weißt irgendwie der große Austausch, du weißt irgendwie, wir sind immer noch besetzt, Deutschland ist nicht souverän. Also diese ganzen Narrative kennst du halt, ja? Mhm. Und dann kannst du halt eigentlich relativ einfach dazu dir irgendwelche Fake News ausdenken, ja? Die das halt bestätigen. Und dann hast du die sofort. Und das sieht man ja auch so schön an dieser, an diesem russischen Angriff auf die Wahl 2016. Das war ja genau so, dass die Russen halt einfach diese vorhandenen Narrative und misstrauischen Narrative genommen haben und einfach die amplifiziert haben, ja, also das ist ja das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben ja nichts erfunden oder so, das war ja alles schon in der Gesellschaft drin, weil die Misstrauischen, die waren ja schon in den Schienen drin, auf denen, die sie nur weiter bauen mussten.
Du musst es einfach nur verstärken, ja.
Ja, genau. Und das war das Einzige, was die Research Agency gemacht hat, war halt einfach nur Sentiments zu verstärken, die halt schon da waren. Und das geht ja auch, und diese ganzen Leute, die dann halt irgendwie,
ich meine, alles andere wäre ja auch dämlich.
Und die ganzen Leute, die die Fake News verbreiten, ja, das ist das Geilste, dass die sich halt total für kritisch halten. Dass die glauben ja von sich, sie sind die einzigen Kritischen und wir sind die Schafe, ja.
Ja, 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 ja. Ich meine, besonders krass finde ich dann eigentlich in dem Zusammenhang hier mal QAnon, also dieses, ich meine, das sind wirklich eine Handvoll Leute, die, Ich will jetzt nicht sagen steuern, weil das tun sie nicht, also so, aber die grobe Richtung vorgeben. Natürlich hat das noch so sein.
Ich weiß nicht, niemand weiß, wie viele dahinter jetzt wirklich stehen, die jetzt wirklich so bewusst da irgendwie steuern wollen oder so. Also ich frage mich auch, es ist so eine Mischung aus wahrscheinlich schon ein paar sinisteren Leuten, die da irgendwie.
Also irgendjemand hinter diesen Account.
Spaß haben, ja, genau. Also du meinst, es ist ein Twitter-Account oder was?
Nee, es gibt, also Q ist ja quasi es gibt ja quasi, der ist ja einem Account zugeordnet.
Du meinst es auf 8chan. 8chan gibt es ja schon gar nicht mehr.
Auf 4chan?
8chan. Ne, also eigentlich war es auf 8chan.
Ich weiß
nicht. Es glaube ich auch auf 4chan irgendwie, aber eigentlich war es eigentlich mal auf 8chan.
Also lange Zeit war es so, dass er auf 4chan einen Account hatte und das war.
Aber man kann doch keinen Account haben auf
8chan. Und das war.
Dass man noch anonymous.
Ja, aber irgendjemand hat.
Jeder kann doch da als anonymous Q.
Jeder hat eine Nummer hinten, ich weiß nicht mehr, wie genau es war, es gab irgendeine Form von Account und das ist halt, daran erkennt man halt die authentischen QAnon-Nachrichten und den hat jemand und man weiß auch sehr genau, wer diesen Account hat, weil der hat es tatsächlich mal irgendwie einen Livestream, also geschafft, war er offensichtlich noch zum einen mit dem falschen Account eingeloggt und zum anderen hat er es mal geschafft, zuerst mit seinem privaten Account eine Nachricht zu veröffentlichen, die dann schnell zu löschen und die dann halt noch mit dem offiziellen Q-Account nochmal zu posten. Also wirklich so eine Handvoll Anfängerfehler. Und also ich glaube, da sind schon echt ein paar wirklich sinistere Leute dahinter, die das einfach steuern. Die vielleicht auch glauben, dass ja irgendwie, also ich, vielleicht sind die ja auch nicht nur so hahaha, die ganzen Trottel, sondern vielleicht glauben sie ja auch, da irgendwie im Guten zu handeln oder die Wahrheit voranzutreiben oder weiß der Teufel was oder reden sich das zumindest schön. Menschen sind ja zu viel in der Lage, aber ich glaube, da sind schon echt ein paar Arschlöcher dabei. Nichtsdestotrotz treibt das Ganze natürlich auch seine ganz eigenen Blüten. Also wenn diese Leute hingehen würden und plötzlich sagen, hey, wir waren das, it was just a hoax. Guck mal, hier ist der Account, wir posten jetzt, alles war ein Hoax, nichts hat eine Bedeutung, alles. Dann würde es einfach weitergehen. Also das ist, da bin ich mir absolut sicher, das würde trotzdem seine komplett Eigendynamik haben. Also die Leute, ich habe das irgendwann mal auf Twitter, habe ich das mal gesagt, vor langer Zeit, als es so anfing, dass das so ein bisschen in Richtung dieser Influencer, also so dieses, wenn einem Leute Macht zugeschrieben, ja, du kannst diese Leute ja in jede Richtung lenken, weil du hast halt viele Follower. Und das stimmt so nicht. Du bist so wie der Surfer die Welle nur reitet, ist man halt, ist das halt auch so, also diese Q-Leute, wenn die sich hinstellen würden und sagen, hey, war alles gelogen, würde ihnen trotzdem nicht geglaubt werden. Das natürlich. Also sie können es nur verstärken, sie können es nur so ein bisschen so eine grobe Richtung vorgeben. Du bist, du kannst dich halt auch als irgendwie jemand, der einen großen Einfluss hat auf einen großen Teil der Bevölkerung, die gehen dir halt wahrscheinlich auch nur bis zu einer bestimmten Distanz mit dir mit. Und wenn du halt, und ich habe das gesagt, so quasi, wenn ich was auf Twitter gepostet habe, so und mir Leute unterstellt haben, dass ich ja totalen Einfluss auf irgendwas hatte, das geht natürlich immer nur, ich bin immer nur der Surfer, der auf der Welle mitrollt. Und wenn ich Glück habe, bin ich gut auf der Welle, und wenn ich Pech habe, bin ich nicht. Ich bin niemals die Welle. Und ich werde niemals die Welle sein. Und ich kann niemals sagen, da kommt die nächste Welle. Ich kann, alles, was ich machen kann, ist hoffentlich auf die Welle aufspringen. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch dieses Konstrukt da. Also die müssen schon ein Gefühl dafür haben, was sie da bedienen und wie ihre Klientel und was ihre Klientel hören will. Und in dem Moment, in dem sie nicht mehr liefern, was die Klientel hören will, wird sie sich einfach abwenden. Aber solange haben sie die ganz, können sie die ganz gut melken, glaube ich. Und ich glaube tatsächlich auch finanziell. Und ich weiß nicht, hast du irgendwann mal mitgekriegt, wie Milo mal irgendwie abgekotzt hat auf, dass er ja durch den Verlust seines Twitter-Accounts jetzt einfach sehr, ihm die Einnahmenquellen wegbrechen?
Ja, also beziehungsweise er ist ja überall deplatformt worden, so.
Außer auf Gap.
Ja.
Und das halt Gap ist halt selbst für die Nazis zu Nazi. Und halt, da liest halt einfach keiner mit. Und damit kannst du deinen Patreon oder was auch immer oder deine Spendenkonten nicht füllen. Und das ist, glaube ich, auch was so bei diesen, also ich glaube so diese, man hat ja diese alten weißen Männer, die tatsächlich so irgendwie hier Donald von so, wie hieß der vom Spiegel ehemals, der dann,
Fleischhauer.
Nee, nicht Fleischhauer, der jetzt auch ganz weit rechts gelandet,
ach, Matusek.
Matusek, hier, Maaßen, der auch, und ich glaube, und Martenstein war das jetzt Zeit lang, der auch so ein bisschen so rübergerutscht ist und sowas, und du hast diese Verschiebung, und ich glaube, das ist dieses Wechselspiel aus dass einen das eigene Publikum auch irgendwo hinlockt und hinlenkt.
Ja, beziehungsweise es ist halt so ein, ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz krasses so ein Eitelkeitsding.
Ja, ja.
Also, das sind ja alles Leute, die mal echt krass in der Öffentlichkeit standen. Also jetzt mal Maaßen mal außen vor, weil der halt nicht Publizist ist, ne? Der fällt so ein bisschen außer Rolle. Aber der hatte natürlich trotzdem eine ziemlich krasse Stellung als Bundesverfasser.
Der hatte ein ganzes Amt.
Weil ich glaube, der war schon, wie gesagt, ich glaube, der war schon vorher so. Aber so Matusek, Fleischhauer und bei Fonsi kann man immer, ist ein bisschen schwierig, das, ja. Aber auf jeden Fall, Leute, das sind so Leute, die hatten halt einfach einen wahnsinnigen Einfluss, eine wahnsinnig krasse Stellung, eine diskursive Stellung. Und ich glaube, die bricht dann halt im Alter auch so ein bisschen weg, wenn du halt irgendwie halt nicht mehr nachlieferst, ja. Und das wird halt immer schwieriger.
Ich glaube, man kann die sich darüber auch aufbauen.
Ja, beziehungsweise genau, also das verschiebt sich dann, ne?
Ja, ja.
Die low-hanging fruits sind dann halt einfach nicht mehr da. Und dann probiert man halt mal ein paar rechte Sprüche aus, und das funktioniert halt wieder, ne? Weil die Leute rechts, die sind ja irgendwie auch sehr genügsam auf so eine Art, ne? Also so intellektuell gesehen. Die wollen ja nur sozusagen, dass es irgendwie politisch in die richtige Richtung geht, und dann jubeln sie dir zu, egal wie unterkomplex dein Gedanke jetzt ist. Und, äh, und, Und klar, das wird dann irgendwann ein Publikum, ne?
Ja, also ich glaube, das ist so ein nach und nach so ein Austausch, der immer weiter und du musst ja auch.
Das ist der große Austausch, das ist der eigentliche.
Das ist der große, ja, der und du musst ja auch in diese Richtung gehen, du musst ja auch weggehen. Also ich glaube, du hast halt, der Mainstream ist halt saturiert. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie, wenn du so eine politisch mittige, also ich finde ja auch, also im Podcast war es ja eine Zeit lang sehr beliebt, so rumzuranten, hier so Tims Rants. Und ich habe die nicht gemocht. Also ich fand die natürlich durchaus unterhaltsam, aber ich halte sie trotzdem für nicht gut.
Ranten doch auch die ganze Zeit.
Nee, das glaube ich tatsächlich was anderes. Also der Rant, also so Tims Rant hat sich damals, ich habe jetzt längere Zeit lang keinen Rant mehr von ihm gehört und das ist auch gar nicht, also ich meine, es ist you do you, also es ist jetzt wirklich nicht, ist jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie Beef mit Tim hätte oder sowas, sondern es ist einfach so, er hat halt irgendwas eingesetzt, irgendein Produkt gerne mal und hatte seinen genauen Anwendungsfall und hat dann rumgerantet auf der, das muss doch genauso funktionieren, wie das für meinen Anwendungsfall geeignet ist. So. Und das war dann sein Rant. Und davon waren sicherlich viele Punkte berechtigt, aber es war halt, es ist halt auch sehr stark zugespitzt und auf so einen Punkt zugeführt. Und das ist unterhaltsam, aber auch irgendwie einfach. Ich finde, es wird auch schnell langweilig und ich glaube, inzwischen macht das, würde ich mal vermuten, findet nicht mehr so oft statt. Und das ist halt, und das kannst du aber, das kannst du in der Mitte nicht machen. Das kannst du nicht aus der politischen Mitte heraus. Du kannst nicht mit Merkels Meinung gegen Merkel ranten oder sowas.
Merkels Meinung.
Nein, du musst halt eine politisch abseitige Position haben, um gegen den ganzen Rest ranten zu können. Und das ist.
Ja, nee, also glaube ich nicht. Also du kannst auch zum Beispiel durchaus als Mittiger darüber raten, dass die mittige Politik, die von Merkel gemacht wird, nicht mittig genug ist oder dass die vielleicht auch scheiße umgesetzt ist oder dass sie.
Ja, aber
etc.
Das ist.
Also natürlich.
Aber das ist. Ja, natürlich könnte. Nee, das ist. Also im Rand bedient ja auch ein Reflex. So, der hat aber recht. Und wenn du aus der gleichen Position, wenn du
da sagst. Da spricht's einer aus.
Da so. Spricht's einer aus, genau. Und da spricht's einer aus, muss halt irgendwie was, eine Position genau, also sein, die irgendwie jeder hat, aber
trotzdem. Jemand, der auch schon sehr viele Rants, vor allem auch im Bloggen geschrieben hat, ja.
Stimmt, du bist ja durchaus einer davon.
Resoniert, im Rants resonieren tatsächlich, wenn Leute fühlen, dass du etwas aussprichst, was ihnen, was sie auch schon länger beschäftigt.
Genau, was ja keiner sagt, aber obwohl es eigentlich, aber du musst
ja, es muss nicht mal sein, dass es irgendwie sozusagen, dass man ein Tabu bricht im Rant. Yeah. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, dass man ein Tabu bricht. Sozusagen alle wissen, dass irgendwie irgendwas scheiße ist und dann bist du der Erste, der es ausspricht. Das kann funktionieren. Aber es kann auch einfach sein, dass du das erste Mal irgendwie das Problem auf den Punkt bringst. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist vielleicht die guten Rants, sind halt Rants, die ein Problem artikulieren können in einer Weise, wie es halt vorher noch nicht artikuliert worden ist.
Aber das ist ja wieder Arbeit.
Ohne dass es irgendwie eine ein Tabubruch wäre.
Das ist ja wieder.
Der Tabubruch ist einfach, ne?
Genau, das meine ich. Genau das meine ich. Darum musst du nach rechts rutschen. Darum musst du halt in ein Extrem rutschen, sagen wir es mal so. Und das Extrem ist das, mit dem man am meisten Aufmerksamkeit im Augenblick kriegt, ist offensichtlich rechts. Und darum rutschen sie alle nach rechts.
Hm. Also ich finde diese Extremismus-Theorie, die stört mich da so ein bisschen, weil es halt immer so ein bisschen, da kommt man halt schnell in diese Hufeisengeschichte rein.
Nee, ich sag nicht, nee, also das, ich,
Also ich halte dieses rechts, links, Mitte extrem,
aber du musst
irgendwie mal ein bisschen schwierig.
Du musst dich halt abgrenzen. Das ist halt alles, was ich sage. Und das kannst du halt in der Mitte nur relativ schwer. In der Mitte bist du halt in der Mitte und in der Mitte bist du automatisch nicht abgegrenzt.
Also vielleicht nochmal so diskurstheoretisch besprochen. Tabubruch, klar, musst du halt etwas, für einen Tabubruch musst du etwas. Musst du eine Konvention beiseite schieben, überstreiten, über Grenzüberschreiten sozusagen. an die wir uns gewöhnt haben, ne? An die meisten Leute sich diskursiv gewöhnt haben. Das ist so dieses Overtone-Window, ne? Also dieses, diese Idee, dass es sozusagen so einen Rahmen, einen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen von Dingen, die gesagt werden können, existiert. Und die Verschiebung des Overtone-Windows schaffst du durch Tabubrüche, indem du sozusagen sagst, also zum Beispiel von links wäre das ja zum Beispiel so dieses Bernie Sanders, ne, dass er, der halt sagt irgendwie von sich, er ist Sozialist, ja. Sozialist war halt in der gesamten amerikanischen Geschichte seit zumindest irgendwie dem Zweiten Weltkrieg das Totschlagwort für alle Leute, die du loswerden wolltest. Das war ein absolutes Schimpfwort. Und Bernie Sanders, indem er sagt, irgendwie, ich bin Sozialist, macht damit einen Tabubruch. Ja. Und macht wahrscheinlich auch noch weitere Tabubrüche. Also beispielsweise, indem er die Probleme nicht einfach nur strukturell benennt, sondern halt sagt, keine Ahnung, die Milliardäre sind schuld und die und die Firmen sind schuld und die Industrie ist schuld und so weiter und so fort. Und die und das Lobby, also dass sie Namen nennt, ja. Mhm. Zum Beispiel ist so also ein Tabubruch. Donald Trump ist auch ein, ich meine, okay, Donald Trump bricht
was?
12 Tabus beim Frühstück oder so, ja. So, aber ja, also
in der Küche muss man halt irgendwie mal ein Tabu brechen, wo gekocht wird.
Da werden Tabus gebrochen.
Ja. Da werden Tabus gebrochen.
Ja, also ohne die beiden jetzt irgendwie total gleichzusetzen, aber natürlich arbeiten beide damit, dass sie halt zumindest ihre jeweilige Frame des Overtone-Windows verschieben.
Michi verschiebt gerade das Overtone-Windows in Richtung, man darf gehen, den Podcast.
Ja, ich bin ein bisschen müde.
Ja, also das ist, aber ich glaube, dass das viel von dem, ich glaube auch so bei Leuten wie Maaßen und so, dass das halt viel in diesen, der hat halt, also jetzt um mal bei Maaßen zu sagen, ich weiß nicht, was der vorher für ein Typ war, kann ich schwer einschätzen, dass das der, also der wird jetzt sicherlich nicht irgendwie in der Mitte der Gesellschaft gestanden.
Der hat schon, ganz ehrlich, der hat, bevor er beim Bundesverfassungsschutz war, hat er seine Doktorarbeit schon darüber geschrieben, wie Einwanderung scheiße ist und so ein Scheiß. Also
das ist,
der war schon immer Nazi.
Also das, ja, okay, also dass der, und aber ich glaube, der war auch jemand in seiner Position, der es gewohnt war, dass das also so eine Machtposition, die der hat, die, das ist ja auch ein fragiles Kunstwerk, würde ich mal sagen, so eine Machtposition zu halten. Das erfordert ja auch ein gewisses Talent. Und es gefordert auch ein gewisses Talent dafür, zu wissen, was die Leute unter einem hören wollen, damit das nicht zu sehr schief geht. Und da hat er halt einen bestimmten Sprachduktus bedient. Und ich will nicht sagen, dass der nicht sehr, 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 sehr weit rechts war. Dieser Sprachduktus, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass der halt jemand ist, der ist halt rausgefallen, der ist ein gekränktes Ego, ein ganz massives, dass er halt so quasi so abserviert worden ist und hat sich das jetzt halt wieder aufgebaut und wenn er dafür noch weiter nach rechts rüberschieben rennen muss, dann merkt er das gar nicht mehr, dann ist das halt so, dann ist das halt, ja, er spricht ja und wahrscheinlich legitimiert er sich, na, ich sag ja nur das, was ein Großteil der Bevölkerung eh schon denkt und das sind halt die Leute, die ihm noch hinterher rennen. Und ich glaube, das ist, und das sieht man hin und wieder mal in den letzten Jahren. Ich finde das immer beeindruckend, mit welcher, also so, gerade bei so jemand wie Fonsi, der mal von sich behauptet hat, irgendwann mal links gewesen zu sein und der jetzt ja wirklich, ist ja wirklich, wann immer ich mal wieder irgendwas von ihm mitkriege, eröffnet sich eine Möglichkeit, noch weiter nach rechts rüber zu rutschen, als es schon vorher möglich war. Das ist wirklich beeindruckend. Und aber eben auch mit null Selbstreflexion dabei und null irgendwas.
Die hat er noch nie gehabt.
Das ist, ja, klar, hat er noch nie gehabt, aber es ist beeindruckend, wie wenig Selbstreflexion Menschen haben können. Das ist. Also, ja. Naja, das ist. Tja.
Wie geht es weiter, Max?
Wie geht's denn jetzt weiter?
Also ich fliege jetzt erstmal auf Bali.
Dann bleibt da doch.
Und eventuell werde ich gezwungen, dort zu bleiben, wegen Corona.
Oh.
Dann muss ich den Rest meines Lebens in pisswarmen Meerwasserbad.
Ach ja.
Nee, mal gucken.
Tja.
Also ich fahre übrigens nicht in Urlaub. Ne? Ich möchte das mal ganz kurz sagen. Ich bin eingeladen vom Goethe-Institut Jakarta in Jakarta, um dort einen Vortrag zu halten. Nee, zwei Vorträge und einen Workshop. Ich arbeite dort. Damit es klar ist, ich würde niemals, nie zum Urlaub nach Indonesien fliegen, sondern natürlich nur zum Arbeiten.
Mit anderen Worten, du bezahlst deinen Urlaub nicht.
Teilweise schon. Also Bali bezahle ich. Ich bin dann, also das ist natürlich Quatsch, einfach nur nach Jakarta zu fliegen und Vorträge zu halten. Ich habe natürlich aus Umweltgründen noch einen Urlaub dran gemacht, so, damit sich das mehr lohnt.
Okay.
Ja.
Wenn schon CO2 dann wenigstens.
Genau, damit sich der CO2 nicht ganz umsonst in die Luft pustet.
Ach ja. Tja, was jetzt?
Ja, also ich kann ja immer nur empfehlen, diesen anderen Podcast zu hören, Planet B. Ich habe jetzt gerade mit Maya Göpel gesprochen. Das ist eine unglaublich interessante Forscherin für, sie nennt sich Politökonomin, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Wir reden auch darüber ein bisschen drüber. Aber sie hat halt, sie forscht halt sehr, sehr lange schon zu Umweltthemen und zu Klimawandel und hat schon 2016 ein interessantes Buch geschrieben, The Great Mind Shift, wo sie mehr oder weniger Pfade erkundet, wie es ein allgemeines ökonomisches Umdenken hin zu einer ökologischen Wirtschaft geben könnte. Sie hat das Ganze nochmal ein bisschen verständlicher und vor allem in Deutsch nochmal veröffentlicht, gerade jetzt erschienen, Unsere Welt neu denken. Und ja, ich habe sie halt im Podcast und wir reden über die ja die Möglichkeiten, Gesellschaften und Wirtschaften umzustrukturieren hinsichtlich Klimawandel und Klimakatastrophe. Natürlich all das, was wir, all die deprimierenden Themen, die wir heute besprechen, besprochen haben,
werden alle weggewischt werden.
sind natürlich alle hinter der Folie des Klimawandels, der natürlich auch noch als Metakatastrophe überall immer präsent ist und einen Anteil an dem ganzen Scheiß hat, teilweise jedenfalls. Mit Nazis nicht so direkt, aber vielleicht doch indirekt, keine Ahnung. Es ist aber das ist eben, wie gesagt, ein positiver Podcast, meine Good Bank, weil wir reden dort über Zukunftsvision und über Zukunft. Und
über gute Zukunft?
Das ist gute Zukunft, genau. Das ist der Trick, ne? Über den Klimawandel zu reden und gleichzeitig aber eine positive Zukunftsvision zu zeichnen. Und das ist das, was wir in dieser Folge machen mit Maya Göpel. Sehr, sehr empfehlenswert. Eine unglaublich beeindruckende Frau auch. Also ich finde die schon super schlau und sehr, sehr gut.
Politökonomen.
Ja. Ich kann mal ganz kurz sagen, wir reden da auch im Podcast drüber. Ich finde das interessant, weil politische Ökonomie ist im Endeffekt der Begriff, mit dem Ökonomie am Anfang immer bezeichnet worden ist. Also so Adam Smith und Ricardo und Karl Marx und so weiter und so fort, die haben sich alle als politische Ökonomen bezeichnet. Es ging eigentlich so sozusagen so bis zum Zweiten Weltkrieg so, dass das Fach der Ökonomie eigentlich politische Ökonomie
bedeutet. Okay.
Und das Interessante daran ist, dass politische Ökonomie auch deswegen so hieß, weil eigentlich allen bewusst war, dass die Art des Wirtschaftens, wie wir es tun, eben nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, ne, sondern eine politische Entscheidung ist. Also dass halt sozusagen die Art des Wirtschaftens politisch gesteuert ist, dass Politik die den Rahmen bietet für Wirtschaften insgesamt. Und irgendwie ist es passiert, dass seit dem Zweiten Weltkrieg das Politische irgendwie weggestrichen worden ist aus der Disziplin und die Ökonomen sich jetzt als sozusagen Ökonomen betrachten als sozusagen.
Als unpolitisch.
Genau. Und dass Ökonomie damit aber auch sozusagen unpolitisch ist. Und tatsächlich geht das einher mit der Erfindung eines Ursprungs von Ökonomie, der sozusagen unpolitisch ist. Ich habe das selber erlebt. Ich habe ja auch Ökonomie studiert.
Mhm.
Und da wird dir Folgendes erzählt, wenn du dort in der Ökonomie, in der Mikroökonomie-Vorlesung bist oder irgendwie eine Einführungsvorlesung oder wie auch immer, dann wird dir erzählt, dass der Mensch schon immer Dinge getauscht hat, dass es früher Tauschgesellschaften gegeben habe,
mhm.
wo dann irgendwie dann kam der eine zum anderen und hat gesagt, hier, ich gebe dir 2 Ziegen für eine Kuh.
Mhm.
Ne? Und dann hat man das halt so getauscht. Und im Endeffekt brauchte dann nur noch Geld erfunden werden, so als sozusagen so das allgemeine Tauschmittel.
Ja? Genau.
Das habe ich sogar
im ostdeutschen Geschichtsunterricht so genannt.
Das lernt man sogar beim Klassenverein hat man das gelernt.
Ich glaube schon, ja.
Ja, ja, interessant. Und das ist natürlich, und das ist sozusagen diese, und da kommt dann der Kapitalismus her. Ne?
Mhm.
Also, dass man halt einfach, Leute wollten schon immer tauschen und so. Interessanterweise gibt es nicht einen einzigen Anthropologen, der jemals diese Tauschgesellschaften entdeckt hätte oder irgendwie Spuren davon entdeckt hätte, dass es die jemals gegeben hätte. Es ist einfach Bullshit. Es gab keine Tauschgesellschaften, niemals auf der Welt gab es irgendwelche Tauschgesellschaften.
Sondern sie hatten immer Geld oder was?
Nein, auch keine Geldgesellschaften. Ökonomie wurde ganz anders organisiert als Tauschgesellschaften. Also frühe Gesellschaften sind meistens alles Gesellschaften, die entweder komplett mit Gemeingut vor allem gearbeitet haben. Also okay. Die hatten sozusagen in ihrer Gruppe, in ihrem Tribe, hatten die dann halt irgendwie Gemeingut, also Land und Dinge, die sie gemeinsam benutzt haben. Und in den Gesellschaften, wo sie halt dann so was Ähnliches wie Eigentum oder Besitz gehabt haben, sagen wir mal Besitz, ja, da gab es dann halt zum Beispiel solche Geschenkeökonomien, da hat man sich Geschenke gemacht. Also wo dann halt die Leute sich gegenseitig darüber überboten haben, einander Geschenke zu machen. Und so sind halt Sachen gezirkuliert, ne? Diese ganze Idee von Tausch, die passierte höchstens zwischen Völkern, ne? Also zwischen einzelnen Stämmen.
Mhm.
Da wurden mal Sachen getauscht, ne? Da wurde Handel betrieben sozusagen, ja. Aber nicht innerhalb von Gesellschaften. Also das ist praktisch nie vorgekommen.
Okay, krass.
Ja, und um überhaupt diese Idee von Äquivalenztausch, ne?
Mhm.
Zu machen, musstest du überhaupt erstmal das Eigentum erfinden. Und Eigentum ist eben nicht etwas, ist nicht das gleiche wie Besitz, sondern Eigentum ist ein Rechtstitel. Das heißt, also mit anderen Worten, du brauchst erstmal überhaupt eine dritte staatliche Instanz, du brauchst erstmal eine politische Ordnung, um Eigentum überhaupt haben zu können.
Logisch.
Und erst dann kann halt sowas wie ein Markt entstehen. Ne? Also das heißt sozusagen, und da ist dann halt sozusagen, da kommt es dann wieder das Politische, ja, du brauchst halt erst einmal eine politische Ordnung, du brauchst das Politische, um überhaupt Eigentum und damit halt einen Markt zu etablieren. Aber diesen Ursprung, wie gesagt, das hat sich die Ökonomie anders überlegt, dass damit will sie nichts zu tun haben, mit diesem Politischen.
Das ist so lustig, wie viel von diesen Sachen, die wir so haben, einfach reine Interpretationssache sind und eigentlich ein Abbild unserer selbst. Ich habe irgendwann mal, habe ich das mal gehört, dass so in so die Dioramen, die so rumstehen, wo man irgendwelche Urzeitvölker, so irgendwie haben die Urmenschen gelebt, dass die Frauen immer knien und die Männer immer stehen.
Mhm.
Und also die Frauen knien und machen irgendwelche Hausarbeit am Boden und die Männer stehen und kommen gerade von der Jagd zurück. Und das ist halt ausschließlich, es gibt nichts, was dafür spricht, dass es tatsächlich so war. Aber es war halt die Interpretation, als man die ersten Spuren von Urmenschen gefunden hat. Das muss ja so gewesen sein, weil bei uns ist es ja genauso, weil das war halt Anfang letzten Jahrhunderts so patriarchal.
Auf die Knie-Vibe.
Auf die Knie-Vibe und darum knien halt die Frauen gerne mal in diesem.
Ja. Und dabei waren ja tatsächlich gerade frühe Gesellschaften sehr häufig matriarchal.
Genau. Oder eben auch relativ ausgeglichen. Und wie viel wir einfach, also von unserem Geschichte, das muss ja schon immer so gewesen sein.
Mhm, ja.
Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Bullshit dabei ist. Und gerade weil da auch viel von dem Wissen so, was wir in der Schule mitbekommen haben, also jetzt für mich und für dich, für uns ist Schule schon so 20, fast 30, ja, über 30 Jahre teilweise her. Seitdem ist ja auch eine Menge passiert. Also wie lange gibt es die moderne Geschichtsforschung oder wie lange gibt es die moderne Forschung in bestimmten Bereichen? Das sind ja, sagen wir mal, 100 Jahre. Und wenn das 30 Jahre her ist, dass wir das gelernt haben, dann haben wir ein Drittel davon einfach nicht mitbekommen. Also dann ist das, sind wir noch auf dem Stand von vor 60 Jahren sozusagen oder vor
70
Jahren.
Ja, klar.
Und
ich meine, es gibt ja sozusagen kritische Geschichtsforschung nicht erst, aber spätestens seit Foucault. Wo dann ja auch, sag ich mal, sehr, sehr, sehr kritisch auch mit der eigenen
genau.
Grenzen der eigenen Interpretierbarkeit von Geschichte irgendwie auch hantiert wird.
Ja, das sind, und wie wenig, also ich, meine Tante ist Germanistin und ich war auf zu vielen Germanistenkonferenzen in meinem Leben. Und wie halt auch gerade mit so den großen Denkern am Anfang doch, wie freimütig da umgegangen worden ist mit der Interpretation von dem, was sie geschrieben haben und so weiter und so fort. Das ist, also was mir neulich erst das erste Mal klar geworden ist, dass so Originalfragmente von irgendwelchen Sachen sind besonders wertvoll, weil halt alles, was kopiert worden ist von irgendwelchen Mönchen, die Mönche das halt nicht einfach nur kopiert haben, sondern halt auch abgeändert haben, so wie es gerade in ihr persönliches
Sie Welt. Haben halt auch selektiert, was sie kopiert haben.
Sie haben selektiert, was sie kopiert haben, aber sie haben halt auch einfach das abgeändert und gefälscht. Und darum brauchst du halt nach Möglichkeit immer noch die Originalquelle, weil da ist halt die Kopie scheiße, weil der Kopierer doof ist. Oder schlau. Und
deswegen haben wir da ein bisschen Redundanz, sodass die Mönche haben ja an verschiedenen Orten die Sachen transkribiert. Aber das passt da ganz gut rein, ne? Also so Adam Smith, der so ein bisschen als der Begründer der modernen Ökonomie gilt, ne? Der und dem halt sozusagen immer dieses Zitat nachgegangen wird, ne? Irgendwie die unsichtbare Hand des Marktes, ne?
Ja, ja, ja.
Das kommt tatsächlich bei ihm vor. In seinen ganzen Schriften genau einmal. So, und an völlig an der Nebenstelle. So.
Yeah.
Aber das ist jetzt sozusagen so das, was man von ihm jetzt so behält und was halt sozusagen so die gesamte heutige Verständnis von Ökonomie oder, sag ich mal, zumindest der Fachrichtung der Ökonomie halt so bestimmt, ne? Und dabei, also Adam Smith, wenn du den halt so liest, ne? Alter, der würde mal echt abraten gegen den Neoliberalismus, sag ich mal. Der wäre absolut okay. Kein Neoliberaler. Der ist absoluter, der ist ein absoluter Moralist, ne? Also für den, der war auch mal ganz klar dafür, dass der Staat sehr, sehr, sehr klar definiert, in welchem Rahmen überhaupt der Markt am Staat sein sollte. So, also das war jemand, der den Markt sehr, sehr misstraut hat auch.
Ja.
Und der als alleroberste Prinzipien moralische Prinzipien gesetzt hat. Ja, aber das ist für Schütt gegangen, weil.
Haben nur die Teile überlebt, die denjenigen Leuten.
Die mag das geil.
Die den Kram gepasst haben. Wer hätte damit gerechnet?
Ja.
Ja. Traue keinem Narrativ, dass du nicht selber gefälscht hast.
Genau.
Deswegen
mache ich das immer selber.
Ja, das ist, man merkt es ja auch an sich selber, wenn man irgendwas liest und dann findet man eine Idee besonders gut und dann ist die Idee, die einem im Kopf rumgeht, das ist ja auch durchaus was absolut Menschliches, dass man sozusagen seine eigene Interpretation von dem Ganzen destilliert. Also das ist ja auch keine böse Absicht zwangsläufig, sondern das ist ja durchaus, ach ja.
Max, wollen wir mal?
Ja.
Ich bin echt ganz schön durch jetzt.
Oh. Der Michi ist müde und muss jetzt schlafen.
Wie haben wir jetzt? 2 Stunden ist auch gut.
2 Stunden, ja. Vielen Dank euch Lieben fürs Zuhören. Werdet nicht krank.
Genau, wir hören uns nach meinem Urlaub wieder.
Nach deinem Urlaub?
In 3 Wochen oder so.
Oder vielleicht in 4 Jahren, je nachdem.
Genau.
Okay. Vielen Dank.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss.